Hallo und willkommen bei Evo Mentis zu dieser etwas besonderen Folge. Normalerweise geht es hier wirklich im Kern um sowas wie Neurodivergenz, Neurodiversität. Alle Gehirne sind anders. Es geht auch um so Themen wie ADHS, Autismus, ja, Hochsensibilität, um eine Reihe weiterer Dinge, die da außenrum eine Rolle spielen und um die ganzen Effekte, die es dabei gibt und Erklärmodelle. Heute mache ich mal ein bisschen ein anderes Thema und das ist ja auch Teil von Evo Mentis, weitere psychologische Aspekte, aber auch den Bereich Anthropologie, Menschheitsentwicklung, evolutionäre Psychologie und so weiter mit reinzubringen. Ich habe auch das Thema Beziehungen mal angesprochen. Es wird aber auch viel noch um Schuld gehen und Scham, aber auch Verantwortung und Autonomie wird eine große Rolle spielen im ganzen Autismusbereich. Das sind sehr wichtige Themen. Und ein aktuelles Thema, bei dem sich sehr viel davon so ein bisschen zusammenballt und du dir jetzt Frage stellt, ja, ist die große Diskussion, beziehungsweise sind zwei große Themen eigentlich, die gerade in der Politik viel diskutiert werden. Das eine ist die Frage, soll man Social Media für Kinder und Jugendliche verbieten? Kann man sich fragen, warum? Wir werden das gleich in der Folge dann noch genauer tun und sehr viel genauer tun, glaubt mir. Ich habe dazu sehr viel recherchiert, sehr viel vorbereitet und werde das mal akribisch wirklich in einem sehr Deep Dive durchgehen. Also das ist dann wirklich der Deep Dive, wie ich mir Deep Dive so vorstelle. Ja, aber auch die Frage, das ist nämlich genau das andere Thema, was dem entgegensteht. Ja, sollen Kinder und Jugendliche schon wesentlich früher strafmündig sein? Und diese Kombination, ja, einerseits verbieten wir ihn mehr aus Schutz, weil sie es ja noch nicht können. Auf der anderen Seite, da müssen sie aber für alles dann doch verantwortlich sein, finde ich eine sehr spannende Diskussion. Also was da auch so psychologisch dahinter steckt, was auch im Sinne von Neurodiversität und Neurodivergenz, ja, vielleicht gerade für Kinder, die auch mit ADHS und Autismus zu tun haben, nochmal insbesondere dahinter steht. Aber was da auch an Generationenkonflikt dahinter steht und wie sich das auch in der Geschichte der Menschheit immer wieder findet, dass solche Konflikte auftreten und wie wenig wir offensichtlich aus sowas gelernt haben. Aber auch die Frage, ja, wann bildet sich denn eigentlich sowas wie Identität heraus? Wann können wir überhaupt schuldfähig sein? Inwiefern müssen wir denn nicht eigentlich autonom werden? Erstmal, um überhaupt sowas wie Schuld oder Identität herausbilden zu können. Das sind also Aspekte, die kommen da zur Sprache. Und es ist zwar viel von meiner Meinung da auch eingeflossen, aber es ist durchaus fundiert und ich erkläre euch wirklich im Einzelnen, wo ich wirklich problematische Aspekte hier sehe, wie ich vielleicht auch gewisse Lösungsmöglichkeiten sehe. Und das Ganze ist dafür dann so richtig lang. Also wir reden von einer Folge. Ich habe sie gerade quasi noch im Schnitt. Das heißt, den wesentlichen Teil, den er gleich hört, den habe ich schon mal vor ein paar Tagen eingesprochen und jetzt mache ich gerade dieses kleine Vorwort dazu, um euch das so ein bisschen einzurahmen und einzuführen. Es ist, glaube ich, 1,5 Stunden, 2 Stunden fast lang. Glaubt mir, auch wenn es am Anfang so ein bisschen allgemein anfängt und ein bisschen träge ist oder sowas, ich rede mich dann schon in Rage und da kommen noch sehr viele Fakten und Themen. Es sind wirklich einzelne Kapitel und Bereiche da drin, durch die ich euch da durchführe, die es, denke ich, alle wert sind, sich mal ja zu durchdenken und die quasi so zu erleben. Bevor ich euch jetzt in diese Episode entlasse und erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen lasse, um da so den langsamen Einstieg zu finden, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Mir ist, wie es mir schon ab und zu mal passiert ist bei so Episoden, ein Wortdreher quasi reingerutscht, den ich auch konsequent durchgezogen habe. Also das Wort, was ich eigentlich verwenden wollte, um zu zeigen, sind Kinder überhaupt schuldfähig oder muss man sie haftbar machen für irgendwas? Das Wort, was ich verwenden wollte, war Schwarzfahren. Also das unerlaubte Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln ohne entsprechendes Ticket. Das ist ja durchaus auch ein kontroverses Thema, gerade in diesem ganzen Schuldverantwortungsbereich, Strafmündigkeitsbereich und so weiter. Aber ich habe leider stattdessen das Wort Falschfahren benutzt. Also, es kommt so circa zwei, drei, viermal vor oder sowas. Wenn ich falsch fahren sage, meine ich eigentlich schwarz fahren. Ich habe das nicht mehr versucht, irgendwie da drin zu kaschieren oder zu überbügeln. Ihr wisst jetzt die Lösung davon. Ich kann euch verraten, es lag daran, dass ich gerade parallel an einem Artikel geschrieben habe, wo es tatsächlich um Falschfahrer und Geisterfahrer ging. Aber das nur so nebenbei. Nee, wir reden von Schwarzfahren. Dürfen Kinder und Jugendliche eigentlich Schwarzfahren? Nee, dürfen sie natürlich nicht. Sind sie deswegen schuldfähig da an der Stelle? Ja, gut, gute Frage. Eins von den vielen Beispielen, wo wir halt dran ablesen können, was muten wir Kindern zu, vor was bewahren wir sie, mit was konfrontieren wir sie. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Ruhe und nehmt euch gerne die Zeit, euch das mal anzuhören. Das sind viele psychologische Aspekte, auch aus der ganzen Entwicklungspsychologie, die spielt natürlich rein, aber auch diese ganze Generationengeschichte, wie gehen wir eigentlich mit Kindern um, wie gehen Kinder mit uns um, wie bekommen wir da eine Verbindung hin, wie können wir auch davon profitieren. Das sind so diese Dinge, die ihr im Laufe dieser Episode auch erfahren werdet. Viel Spaß! Hallo, willkommen bei Evomentis. Ja, bist du jetzt schuld an dem, was du tust, oder ja, bist du nur Opfer quasi deiner eigenen Gene, deiner Veranlagungen? Ist alles quasi, was du machst, vielleicht ja sowieso determiniert, oder bist du trotzdem eigenverantwortlich? Das ist ja ein sehr großes Themenfeld und ehrlich gesagt ist das was ich vielleicht mal eher in dem philosophischen Bereich auch gerne näher beleuchten möchte, weil sich ja hier viel auch insbesondere bei Neurodivergenz nochmal zusammenballt. Denn auch da unterstellt man den Menschen gerne, dass sie ja Fähigkeiten haben müssten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt man aber auch gerne, naja, sie sind unfähig, gewisse Sachen zu machen. Ja, wenn das jetzt eine wirkliche Erkrankung ist und sie insofern da eine Behinderung haben, dann inwiefern kann man sie dafür überhaupt dann ja zur Rechenschaft ziehen? Das hat durchaus auch nochmal Aspekte, weil gerade in Gefängnissen oder im Strafvollzug erkennt man, dass dort eine deutlich erhöhte Anzahl an Menschen ist, die ADHS haben. Warum? Naja, die Impulskontrolle ist weniger stark veranlagt. Das kann dazu führen, dass es halt eher Probleme gibt, in die sich die Leute vielleicht halt, könnte man sagen, selber reinbringen, indem sie sich halt nicht beherrschen, indem sie halt die Idee haben, vielleicht irgendwas jetzt zu tun, was dann doch irgendwie ein bisschen doof ist. So wäre eine Interpretation davon. Gleichzeitig schiebt man Menschen auch gerne in eine Position, in der sie sich halt besonders schwer tun und überlässt sie dann sich selbst und sagt, na, da müssen sie selber mit klarkommen. Ja, gibt es jetzt eine Fürsorgepflicht anderen gegenüber oder macht man sie dafür verantwortlich, was sie tun? Kann man ihnen überhaupt vorschreiben, was sie tun? Das ist ja auch nochmal die Frage, wenn du gar nicht in die Lage versetzt wirst, etwas zu tun, kann das ja sowohl Schutz sein als auch Bevormundung. Und in diesem gesamten Themenkomplex bewegen wir uns jetzt gleichzeitig auch nochmal, wenn wir uns heute mal die Frage näher anschauen, ja, inwiefern denn eigentlich sowas wie Social-Media-Verbote für Kinder und Jugendliche relevant ist, sinnvoll ist, woher das kommen könnte, wie man das verargumentieren könnte und ob das eine gute Idee ist oder nicht. Beflügelt wird das Ganze ja dadurch, dass in Australien so ein Social-Media-Verbot vor ja kurzem, also zumindest wenn ich diese Episode hier aufnehme und sie publiziere, vor relativ kurzer Zeit begonnen hat, durchgesetzt wird und schon ja einigermaßen in Kraft ist. Ich sage einigermaßen, weil es natürlich immer ein Prozess ist, sowas auch umzusetzen. Und leider haben wir jetzt noch nicht so die durchschlagenden Erfahrungen und können noch nichts richtig daraus lernen. Aber auch diese Diskussionen gibt es ja immer wieder im Rahmen der EU oder in Deutschland und dergleichen. Gleichzeitig zu diesem Social-Media-Verbot gibt es aber auch eine Diskussion, dass man das Alter der Strafmündigkeit doch herabsetzen sollte. Ja, also ohne jetzt in tiefen juristischen Aspekte einzusteigen, aber Kinder und Jugendliche bis zu einem gewissen Alter sind schlichtweg nicht strafmündig. Das heißt, sie können nicht nach dem Strafgesetzbuch belangt werden. Ja, das heißt, sowas wie, oh, sie sind falsch gefahren oder sowas, ohne Wissen der Erwachsenen, die man dafür vielleicht haftbar machen könnte, mittelbar, ist nicht in dem Sinne durchzusetzen. Das ist nichts, was strafbar ist für die Jugendlichen bis zu einem gewissen Alter. Und da ist jetzt genau die Frage, bis zu welchem Alter gilt das denn? Oder gelten auch andere Sachen nicht? Woher kommt das? Naja, man unterstellt halt, Kinder sind nicht in der Lage zu überblicken, was wirklich richtig und falsch ist. Vielleicht haben sie auch keine entsprechende Impulskontrolle. Sie sind noch nicht so gefestigt, dass sie wirklich immer nach Recht und Gesetz handeln. Sie wissen vielleicht auch gar nicht, was wirklich alles ja nach Recht und Gesetz wirklich so sein soll. Also sie sind noch nicht gebildet genug. Ist auch eine Unterstellung, die dahinter ist. Und das alles hat ja auch was für sich. Und das ist ja auch keine ganz harte Grenze. Also man muss sagen, ja klar, also ab einem gewissen Alter ist überhaupt sowas wie Strafrecht erst relevant, drunter nicht. Drüber ist es aber auch nur im Sinne des Jugendstrafrechts dann relevant. Und bis wann das angewendet wird, ist tatsächlich eine fließende Grenze. Also Richter haben da einen gewissen Ermessensspielraum. Und ja dann auch nochmal beim Strafmaß selber. Also es geht ja oft auch darum, dass man sagen kann, ja, warum hat jemand was getan, inwiefern war da wirklich eine Intention dahinter? Inwiefern ist er halt unglücklich in eine Situation geraten und so weiter? Das ist recht komplex. Das wäre eher was für den juristischen Teil, was man mit entsprechenden ja auch Strafrechtsexperten vielleicht mal diskutieren könnte. Will ich jetzt aber auch nicht so sehr einsteigen. Nur haben wir jetzt beide Sachen, die ein Stück weit ja auch gegeneinander laufen. Was steckt da erstmal für ein Menschenbild dahinter, könnte man sagen? Also die Idee ist, Kinder ja durchlaufen einen Entwicklungsprozess, den macht man ein bisschen an den Jahren fest, also wie lange sie schon auf der Welt sind, weil man sagt, mit gewissem Alter muss man gewisse Fähigkeiten haben. Auch das habe ich immer wieder erwähnt, das ist unterschiedlich. Das merkst du schon bei Kindern, wo man sagen könnte, naja, da muss doch alles gleich sein, so wird es ja auch schön immer aufgezeichnet, also bei gewissen Kurven und Sachen, wie schnell müssen sie wachsen, Gewicht zunehmen im Säuglingsalter, wie schnell müssen sie laufen lernen oder lernen, dass sie halt aufs Klo gehen und wie schnell muss das klappen, wie schnell müssen sie mit anderen gut klarkommen. Das wird nicht unbedingt dem Individuum gerecht, da ist einfach eine Statistik und diese Statistik, die halt sagt, naja, im Durchschnitt können die Leute das mit 80% Wahrscheinlichkeit in dem Alter sowieso. Und dann sagst du einfach, okay, dann müssen es einfach alle können. Also Minderheiten und so weiter haben halt einfach ein bisschen Pech gehabt oder die gelten halt als Problemfälle da drin irgendwie. Die brauchen dann Sonderlösungen, ne? Die sind besonders anspruchsvoll und dergleichen für andere. Ja, woher kommt das? Auch da sind wir wieder in dieser gesamten Systematik drin. Auch Kinder müssen schon nach einem gewissen Prinzip funktionieren. Die sollen auch spätestens im Kindergarten irgendwie mitlaufen. Es ist ja auch empfohlen, dass sie nicht quasi erst in die Schule kommen und vorher immer nur daheim waren, sondern sie sollen ja auch im Kindergarten schon diese Abläufe lernen, vielleicht auch sowas wie Disziplin lernen, mit anderen auskommen und so weiter. Also als Vorbereitung für die Schule ist Kindergarten ja zumindest im Großen und Ganzen anerkannt, dass ich den Kinder aussetzen soll. Und das ist halt so mit ja 3 Jahren, 4 Jahren, spätestens so 5 Jahren vielleicht, wenn sie dann mit 6 in die Schule kommen. Manche Kinder kommen aber halt auch schon mit 5 in die Schule, manche auch erst mit 7. Das kommt halt wieder aufs Geburtsdatum an. Und auch da ist die Systematik halt unerbitterlich. Schuljahresbeginn ist halt nur einmal im Jahr. Und da wird halt der ganze Schwung an Kindern dann, egal ob sie dann früh in dem Jahr oder spät geboren sind, halt dann entweder mitgenommen oder nicht. Mit einer gewissen eingeplanten Übergangszone, das sind dann die sogenannten Kann-Kinder. Das heißt, die können schon in die Schule, müssen aber nicht. Und das liegt dann auch ein bisschen daran, wie sie halt bei den Schultests halt dann abschneiden. Und an der Stelle ist es ja zumindest so ein bisschen, ja, also sinnvoller gehandhabt, dass man wirklich sagt, Kinder, die sich halt noch schwer tun, dürfen halt noch länger im Kindergarten bleiben. Kinder, die sich halt schon leichter tun, sollen ruhig schon in die Schule, dass sie nicht unterfordert sind. Also ein bisschen Individualität ist ja da drin. Aber bei anderen Diskussionen ist man eigentlich relativ hart und sagt wirklich, nö, Strafmündigkeit im bestimmten Alter und das setzen wir jetzt dann aber gerne herab, weil auch Kinder mit 10 Jahren eigentlich das schon überblicken können. Sagen wir einfach mal so, also die Politik geht davon so aus. Also wenn man das so hört, aktuelle Regierung, klar, stark konservativ, geht davon aus, und sagt, nein, da müssen wir mit harter Hand und strikt und das geht nicht, dass Kinder da meinen, sie können sich alles erlauben und so weiter. Was ist das für eine Denkweise quasi, dass sowas wie Strafrecht quasi das ist, was dich dann letztlich dazu anleitet, wie du in der Gesellschaft funktionierst. Also das ist vielleicht so das letzte Mittel, das dann irgendwann greift. Aber es sollte auf keinen Fall das erste und nicht das einzige Mittel sein. Das heißt, eigentlich geht es da um ganz andere soziale Mechanismen, auf die man viel stärker schauen sollte. Aber das sind halt so Feinheiten. Ich sag's mal böse, da hat vielleicht nicht jeder so das Gespür dafür. Und bei manchen Politikern habe ich den Eindruck, sie haben da gleich überhaupt gar kein Gespür dafür. Und dann weichen sie halt auf so Dinge aus. Und oft, wenn Menschen so hart über andere reden und urteilen und sagen, wie man mit denen umgehen müsste und so weiter, dann reden sie ein gutes Stück über sich selber. Das heißt, ja, das ist eigentlich die Methodik, mit der man mit ihnen umgehen müsste, was sie gleichzeitig dann aber gerne auch ablehnen. Auf der anderen Seite aber, und da wird's jetzt halt richtig krumm, will man dann den Kindern aber den Zugang zu sozialen Medien verbieten. Okay, also ich habe zwei gegeneinander laufende Prozesse an der Stelle. Ich habe einerseits die Forderung, dass ja auch immer jüngere Kinder voll in Haftung genommen werden sollen und hart vom Gesetz her angefasst werden sollen, wenn sie halt irgendwas falsch machen. Auf der anderen Seite traue ich ihnen aber nicht zu, also spreche ihnen die Kompetenz ab, mit Dingen auch sinnvoll umgehen zu können. Und mal ehrlich, also hier geht's ja nicht um irgendwie scharfe Waffen oder dergleichen, mit denen sie anderen direkt schaden, sondern es geht darum, dass ein ja für sie wichtiges Kommunikationsmittel weggenommen wird. Woher kommt das jetzt? Also was ist das? Grundsätzlich ist es denn überhaupt legitim, quasi jemand anderem ein Verbot aufzuerlegen, was einen selber nicht trifft? Also darf ich einfach jemand anderem was verbieten? Also ich mache es mal an einem Beispiel, was vielleicht für einige erkennbar ist, dass ich sage, Politiker, vorwiegend männlich, beschließen, dass Frauen nicht Auto fahren dürfen, um sie zu schützen und um andere zu schützen. Oder sie dürfen nicht wählen, weil, ja, die tun sich einfach schwer mit den richtigen Wahlentscheidungen, die sind da nicht so kompetent und so weiter und deswegen beschließen jetzt Männer, dass Frauen nicht wählen dürfen. Aus Fürsorge. Wie fühlt sich das jetzt so an? Also, natürlich sind das alles Sachen, die sind ja nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Das sind Themen, die durchaus in unserer Gesellschaft und vor gar nicht so allzu langer Zeit eine große Rolle gespielt haben. Da ging es genau um diese, ja, dass man für andere entscheidet an der Stelle. Also die haben auch nicht viel Mitspracherecht. Das ist einfach so, denen wird das unterstellt und dann bekommen die gewisse Pflichten, gewisse Rechte, die sind aber unterschiedlich von den eigenen. Also es geht dann immer darum, dass man sagt, jemand anderem wird da was auferlegt, aber nicht man selber. Fühlt sich für mich an der Stelle schon grundweg krumm an. Nur ist es aber halt so, ja, mit Generationen, es ist schon immer so, dass auch ältere Generationen einfach mit Kindern nicht eins zu eins in gleicher Weise umgehen. Das heißt, man sagt ja auch nicht, das Kind muss halt arbeiten. Sobald es laufen kann, kann es auch arbeiten. Also, obwohl wir das früher auch hatten. Also Minenarbeiter waren häufig einfach Kinder. Die waren schön klein, da hat man keine großen Tunnel gebraucht und so weiter. War wahnsinnig praktisch. Dem konnte man die harte Arbeit quasi unter Tage dann auch eher aufdrücken. Und deswegen gibt es da auch so gewisse Ähnlichkeiten halt in der Sprache. Also Miners und Miners von den Worten kann man echt total leicht unterscheiden. Also die Minenarbeiter und die Minderjährigen hat gerade im Englischen irgendwie eine sehr hohe Ähnlichkeit vom Wort her. Oder auch sowas wie die sieben Zwerge, Bergbau und so weiter. Kommt daher, dass halt einfach kleine Menschen, ja, unter Tage, da wo es eng ist und so weiter, halt eher eingesetzt worden sind und das sind halt dann eher Kinder gewesen. Also auch das, ja, Kinder müssen halt arbeiten oder sowas hatten wir, davon sind wir ein Stück weit weggekommen. Wir haben eine Fürsorgepflicht. Wir wollen den Kindern ja nichts Schlechtes tun, wir wollen es entwicklungsangemessen quasi für sie gestalten und dazu gehört halt auch, dass wir ihnen gewisse problematische Dinge ersparen, Dinge, mit denen sie noch nicht umgehen können, ihnen ersparen und dafür ihnen aber halt ja ab einem gewissen Alter dann trotzdem halt Zugang dazu geben und gewisse Pflichten auferlegen. Und das ist bei uns tatsächlich abgestuft. Das gehört natürlich auch der große Bereich Sexualität dazu. Also das, was wir gerade auch mit Hinblick USA und ja, Epstein und so weiter so leider schön verfolgen können, wo halt Erwachsene dieses Gebot der Sorgfalt mit jüngeren Menschen komplett missachtet haben. Und da gibt's in Deutschland aber eigentlich klare Regelungen dazu. Da will auch kaum jemand ran. Ich sag kaum, auch diese Ideen gibt's natürlich immer wieder. Das heißt, da gibt's klare Regelungen, die dürfen mehr quasi unter sich quasi, als dass Erwachsene da sich da irgendwie einmischen dürfen und da irgendwie was tun dürfen. Klare Fürsorge an der Stelle wird in den Vordergrund gerückt, ohne sie komplett einzuschränken. Könnte man auch wieder eine ganze Folge drauf machen. Was bedeutet das an der Stelle? Wie viel Autonomie und wie viel Selbstbestimmung ist Menschen grundsätzlich ja zu geben, einzuräumen? Darf man sie komplett bevormunden oder nicht? Wie viel davon ist Sorgfalt, Fürsorge? Wie viel ist dann Bevormundung oder auch Restriktion und Einschränkung? Und das ist bei uns in Deutschland oder auch in Europa halt ein abgestuftes Konzept eigentlich dabei. Das endet dann im Wesentlichen eigentlich mit 18 Jahren, aber auch mit 18 Jahren ist Jugendstrafrecht zum Beispiel noch anwendbar. Ja, in manchen Ländern ist es vielleicht 21, das so eine Grenze ist, wo man dann vielleicht alles darf erst. Manche Sachen darf man auch schon mit 16, manche halt mit 14 und so weiter. Es geht ja auch dahingehend, ist man denn geschäftsfähig als Kind? Also darf man denn irgendwelche Verträge abschließen, irgendwie die nicht, die zum eigenen Ungunsten vielleicht auch sind? Das ist dann auch wieder die Frage mit Falschfahren und so weiter. Also auch ein Kind kann quasi, ein 7-jähriges Kind kann auch keinen Vertrag mit einem Verkehrsbetrieb abschließen, in dem dann eine Konventionalstrafe vorgesehen ist. Das wäre zu seinem Nachteil quasi, wenn es diesen Vertrag eingeht und dann durch das Falschfahren eine Strafe bekommt. Insofern ist auch das nicht möglich. Das soll dafür sorgen, dass Kinder, die halt auch solche Dinge noch nicht überblicken, halt sich nicht diesen Problemen und Gefahren aussetzen. Beides zusammen ist aber halt schwierig, wenn ich sage, ich erlaube Kindern einerseits für sich selber verantwortlich zu sein, indem sie als strafmündig sind. Andererseits verbiete ich ihnen, gewisse Dinge zu nutzen, weil sie halt noch nicht intellektuell meiner Meinung nach dazu in der Lage sind. Und jetzt gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Ich will vor allem mal auf den Aspekt Social Media stärker eingehen. Jetzt könnt ihr euch fragen, was hat das hier in dem Podcast zu suchen? Ja, zum einen, die Entwicklung bei Kindern ist unterschiedlich. Und die ist auch gerade im Kontext mit Neurodivergenz nochmal unterschiedlich. Sie ist in einigen Bereichen unterschiedlich schnell. Sie ist in einigen Bereichen auch grundlegend verschieden, das heißt, wo die Pfade der Entwicklung halt unterschiedlich sind. Das betrifft aber auch den Themenbereich komplexe posttraumatische Belastungsstörung, wo einiges deutlich schneller sich entwickelt bei Kindern, die schon früh aus der Not heraus Verantwortung übernehmen müssen, die dafür aber auch halt auch andere Bedürfnisse haben. Also ihre ganzen Fähigkeiten und Bedürfnisse entwickeln sich anders. Es ist aber auch so, dass sie halt in einigen Bereichen halt weiter sind als ihre gleichaltrigen Klassenkameraden oder so. Sind sie deswegen mehr dafür verantwortlich? Das ist auch eine Frage, die man sich stellen könnte. Aber so fein geht man normalerweise halt gar nicht rein bei den Betrachtungen. Und gleichzeitig ist halt Neurodivergenz, Querstrich auch sowas wie Trauma und so weiter, geht halt einher mit besonderen Bedürfnissen und Fähigkeiten nochmal, die vielleicht eher nahelegen, dass man auch sowas wie Social Media dringender braucht. Also das erfüllt eine viel höhere Funktion, einen viel stärkeren Zweck, Und insofern ist es halt auch eine Frage von Ausgrenzung von Minderheiten an der Stelle. Das ist durchaus was diskutiert ist in den Fachkreisen, dass Social-Media-Verbote manche Kinder wesentlich härter treffen würden, die aber halt eher so Randgruppen angehören, könnte man sagen, weil es einfach weniger davon sind und so die breite Masse vielleicht ja nicht zu hart davon getroffen wird, aber man sich insofern die Frage stellen muss, inwiefern sowas nicht halt diskriminierend ist. Wenn wir jetzt mal uns ein bisschen die Historie angucken. Ich habe vorhin schon erwähnt, es gab früher die Meinung, dass Frauen halt einfach zu einigen Dingen halt nicht in der Lage sind. Das haben die Frauen aber auch nicht selber für sich entschieden, sondern das haben halt die Männer für sie entschieden. Genauso habe ich das in anderen Bereichen, wo ich vielleicht halt so einen deutlichen Unterschied sehe und ich dann einfach für andere irgendwas beschließe. Es war aber oft halt auch dieser Konflikt zwischen einer jüngeren und einer älteren Generation. Und dann ja, gab es halt immer so eine Art Panik, dass ja irgendwas ist ja ganz furchtbar und das muss man eindämmen. Weil die Jugend von heute, also dieser Spruch, die Jugend von heute, was könntest du sagen? Naja, die Jugend von heute ist aber auch ganz anders als früher und so weiter. Das ist halt eine krasse Entwicklung und sowas hätte es früher nie gegeben. Ja, und dann kramt man irgendwelche alten Texte raus oder sowas, die vielleicht 100 Jahre alt sind und dann steht im Prinzip da schon 1:1, ja, die Jugend von heute. Also auch die Jugend von vor 100 Jahren war schon irgendwie anders und es hätte es ja früher nie gegeben und so weiter. Das heißt, was wir haben, ist einfach so ein grundsätzliches Phänomen davon, dass eine ältere Generation, eine jüngere Generation irgendwie nicht versteht. Und diesen Effekt, ja, der ist ein Stück weit gehört da auch dazu. Wir machen auch als Erwachsene noch einen weiteren Entwicklungsprozess durch und unsere Fähigkeit, sich neuen Dingen gegenüber anzupassen, schwindet irgendwann. Also unsere Bereitschaft schwindet. Wir gehen irgendwann davon aus, dass wir sagen, ja, aber so wie es früher war, das ist quasi unser Setting, das sind unsere Glaubenssätze, das ist unser Weltmodell, unser Fundament, was wir für richtig halten, mit dem wir umgehen können. Und ab einem gewissen Punkt sind wir auch nicht mehr bereit, daran zu stark irgendwas zu verändern oder rumzuschrauben. Und ein schönes Ding, woran sich das oft zeigt bei vielen Menschen, ist Musikrichtungen. Eine Theorie ist, ob das nun exakt stimmt von den Jahren oder nicht, dass man so bis 40 etwa ist man so bereit, auch neue Dinge irgendwie anzunehmen grundsätzlich und danach ja eigentlich nicht mehr. Danach ist jede Veränderung eigentlich eher eine Bedrohung oder eine abnorme Sache für einen. Also da fühlt sich's fremdartig an. Musik ist es dann eher vielleicht noch so ein bisschen enger sogar, dass man sagt vielleicht nur bis 30 oder sowas. Also was man da so an Musikrichtungen so kennengelernt hat, da kann man sich assoziieren, hat man sich irgendwie reingefunden, aber alles danach dann ist so fremdartig und die Musik von heute, das ist ja einfach nichts mehr Gescheites und keine Qualität und alles furchtbar und so weiter. Kinder, die da aber halt reingeboren werden, die sehen es ganz anders oder andersrum vielleicht auch, dass man sagt, das, was unsere Großeltern so gehört haben und toll fanden an Musik, das können wir nicht nachvollziehen. Ja, es geht auch in die andere Richtung ein Stück weit, dass man sagt, sowas wie die alten deutschen Schlager. Wenn ihr mal anguckt, Eurovision Song Contest ist im Mai ja auch immer durchaus auch ein spannendes Thema aus meiner Sicht. Der Eurovision Song Contest, was der an Liedern so hatte in den 60er, 70er Jahren, völlig andere Musik. Das ist Dinge, die dann die spätere Generation zum Teil einfach seltsam oder altbacken oder sowas fand. Nicole, ein bisschen Frieden oder sowas. Ja, damit kommen wir zwar irgendwie klar und war ein Siegertitel, aber so richtig gut anfühlen tut sich's eigentlich für Menschen, die, ich sag mal, 50 Jahre alt sind oder vielleicht 40 Jahre oder 30 Jahre. Das ist irgendwie seltsam für die. Ja, und ich meine, so war das auch mit Jazz in den 1920er Jahren. Jazz, wow. Das galt als sexuell aufreizend, moralisch degenerierend, sozial destabilisierend. Das war der Feind, die Bedrohung, der böse Jazz. Das war eine kulturelle Enthemmung, eine gefährliche neue jugendliche Subkultur. Jazz, ja, ihr habt richtig gehört. Also wenn ihr euch nicht mit den geschichtlichen Hintergründen oder Musik oder sonst was beschäftigt habt, dann werdet ihr euch jetzt am Kopf lang und sagen, what? Wo ist das Problem? Jazz, also ich meine, vielleicht mögt ihr Jazz nicht oder findet ihn langweilig, findet ihr noch toll und so weiter, aber diese Zuschreibung, die Jazz damals hatte, die können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Und das ist ein wichtiger Hinweis dafür, dass es halt möglicherweise kein so eine objektive, sinnvolle Bewertung war, sondern halt eine, die einfach dadurch zustande kam, dass es halt was Neues war, mit dem die ältere Generation nicht umgehen konnte. Die konnten damit nicht umgehen. Die konnten mit vielen Dingen dafür nicht umgehen. Die wollten halt ihr altes Weltbild im Prinzip halt weiterführen. Oder gucken wir uns was anderes an. Noch besser eigentlich. Romane. Romane im 18. Jahrhundert. Das war Realitätsflucht. Ja, die Leute haben sich verkrochen in eine fiktive Welt. Die haben sich emotional überstimuliert durch irgendwelche Romane, die sie gelesen haben. Irgendwelchen fiktiven Dinge, die mit der Realität doch oft nichts zu tun hatten. Da waren moralische Verführungen dabei. Der Charakter wurde verdorben, hat man gesagt, irgendwie von den Leuten, die einfach sich da Romanen hingeben, die ganze Zeit lesen. Es war verpönt. Lesesucht war ein gängiger Begriff. Die böse Lesesucht. Könnt ihr euch das heute vorstellen? Ja, heute würde man sagen, ja, ist doch toll, wenn Kinder mehr lesen, die muss man zum Lesen bringen und animieren, den lesen wir vor und so weiter. Wäre aus der damaligen Sicht moralisch total verwerflich, hochproblematisch, musste eigentlich unterbunden werden. Und daran sieht man aber halt auch, wie sich Dinge verändern. Also wie wir heute im Roman in den meisten Fällen kein großes Problem zuschreiben würden. Morale haben ja noch nicht mal, also Romane, witziger Versprecher, Romane haben ja nicht mal irgendwie sowas wie eine FSK-Freigabe oder sowas. Ja, also das, was ich bei Filmen habe, das, ja, Musik wird zum Teil indiziert, zum Teil wird sie mit explizit gekennzeichnet, wenn irgendwelche sexuellen oder gewalttätigen Inhalte drin vorkommen oder sowas. Als problematisch, dass sie vielleicht auch bei Kindern dann eher ausgeblendet werden. Ja, kann man machen. Bei Romanen machen wir das heute überhaupt nicht. Du kannst in eine Buchhandlung gehen und dir da irgendeinen krassen Roman irgendwie, irgendeinen Krimi, wo Leute umgebracht werden oder irgendeinen Thriller oder sonst was kaufen. Als Kind, ja, das ist die Frage wieder, bist du geschäftsfähig in dem Rahmen und so weiter, geht es. Aber es gibt da keine Zugangsbeschränkungen. Sagen wir lieber in eine Bücherei. Du kannst in eine Bücherei gehen, brauchst ja noch nicht mal einen Leseausweis dafür oder sowas. Du darfst ja einfach reingehen, kannst in die Bilderbuchabteilung gehen, aber kannst auch rübergehen, zwei Regalreihen weiter, stehen dann vielleicht irgendwelche Thriller oder Krimis oder dergleichen. Du kannst dich einfach reinsetzen und die lesen. Es gibt keinen Mechanismus, der das verhindert. Für damalige Zeit völlig unvorstellbar quasi, also moralisch gesehen. Weiteres schönes Beispiel. Comics in den 1950er Jahren. Also ihr merkt schon, jetzt haben die Leute dann akzeptiert gehabt, dass ja Lesen ist ja was Normales. Ja, auf einmal ist das quasi von dem moralisch Verwerflichen und Problematischen zu was Normalem geworden, was Teil des Alltags war. Ja klar, da ist halt eine ganze Generation, die das so kennengelernt hat von klein auf, ist in der Gewissheit aufgewachsen, dass das zu ihrem normalen Weltbild mit dazugehört. Aber jetzt kamen auf einmal junge Leute daher und die haben, ja, Bilderbücher in anderer Form, also Comics gelesen. Ja, also mit einfachster Sprache, lautmalerischer Sprache, viele Bilder, ja, vielleicht auch von den Darstellungen nochmal andere Dinge, die da drin waren. Es gibt ja Comics in verschiedenste Richtungen. Es gibt auch, ja, sehr fantasievolle Comics verschiedenster Art. Auch da dasselbe Konzept wieder. Da wurden Unschuldige quasi verführt mit irgendwelchen bösen Comics. Auf einmal sind Comics dafür verantwortlich, dass die Jugendkriminalität irgendwie so hoch sei. Die Comics machen die Leute halt irgendwie verrückt. Da war wieder was Fremdes, was Neues, also die ältere Generation konnte damit nicht umgehen. Und das ist ja dieses Schema, was wir auch ganz stark in Gesellschaften und ich unterstelle hier immer, dass auch neurotypische Denkweisen da einfach stärker sind, die sagen, es muss halt irgendwie gleichförmig sein, es muss sich in dem Rahmen bewegen, den ich kenne, der etabliert ist, den ich aus konservativer Sicht quasi als korrekt kennengelernt habe und wahrnehme und in dem Rahmen muss ich bewegen. Und andere fremde Einflüsse, die sind ja immer schlimm und problematisch und die verursachen die Probleme, die fremden bösen Einflüsse. Und das ist halt dann immer eine Frage, aus welcher Generation kommst du? Was hast du von klein auf gelernt? Was hat dazugehört? Und was ist fremdartig für dich? Hast halt das Pech gehabt, dass du halt im falschen Jahr geboren bist, wenn du halt mit Comics nicht klarkommst. Und dann waren Comics auf einmal total böse. Moralisch problematisch. Nächstes Beispiel. Ja, das hatte man sich vielleicht an solche Sachen gewöhnt und so. Und jetzt kam auf einmal das Fernsehen. Fernsehen mit irgendwelchen Filmen, Serien, Dokus, Berichten, vielleicht auch die Nachrichten allein schon. Und auf einmal, ja, war das Problem irgendwie, ja, Fernsehen ist was Passives. Also Lesen ist ja noch auf jeden Fall aktiv. Da musst du was aktiv tun, da kannst du dir Sachen vorstellen und so weiter. Und auf einmal nimmt dir das Fernsehen und der Film nimmt dir, ja, deine eigene Fantasie. Es raubt dir deine Fantasie. Es raubt dir die Möglichkeiten. Es zwingt dich zur Passivität. Ja, ich meine, auch wenn du einen Roman liest, sitzt du ja eigentlich nur oben rum. Also ich könnte jetzt auch mal unterstellen, aber auf einmal ist das ja okay, aber das Fernsehen ist dann ein Problem und das führt zu Gewalt, Verrohung und geistiger Verdummung. Es ist ein Konzept, was wir, wenn man mal genau hinguckt, in einigen Generationen immer noch so annehmen. Also geistige Verdummung durch Fernsehen. Wenn du jetzt aber eher junge Leute fragst, würden die sagen, nee, Fernsehen ist halt langweilig. Das ist halt was Altes. Das habt ihr früher gemacht. Ich gucke kein Fernsehen mehr. Die sind da schon drüber hinaus. Unterschiedliche Perspektive und Wahrnehmung aus den unterschiedlichen Generationen heraus. Und dann halt dieses Ding, ja, Kinder hängen nur noch vor dem Bildschirm. Früher war das Problem, Kinder hängen nur noch vor den Romanen. Jetzt hängen sie vor dem Bildschirm. Ja, dass man vielleicht mal hinguckt und sagt, was ist denn das Grundbedürfnis dahinter? Oder was ist das Grundbedürfnis hinter Jazzmusik gewesen? Wäre halt das Sinnvollere gewesen, dass man wirklich sagt, die Mechanismen verstehen, bei den Mechanismen auch demütig vielleicht einfach hinnehmen, dass diese Mechanismen in Menschen da sind und auf irgendeine Weise halt bedient werden wollen und das eher daran, also uns daran gelegen sein sollte, diese Bedürfnisse auch auf eine möglichst sinnvolle Weise halt bedienen zu können, indem man halt gute Alternativen als Möglichkeiten schafft, die, wenn sie so gut sind, dann eher einen Teil dessen wegnehmen, was wir als problematisch finden, indem Leute halt freiwillig auf das vielleicht attraktivere, sinnvollere, bessere ausweichen, was gleichzeitig die Bedürfnisse bedient, aber parallel dazu auch nochmal, ja, vielleicht das, was wir unterstellen bei dem anderen an problematischen Dingen halt irgendwie wegnimmt. Könnte man jetzt auch den großen Themenbereich Drogen irgendwie einführen, wo man sagen kann, es hat immer irgendwelche Drogen gegeben. Es lag nicht daran, dass irgendeine neue Droge, ja, neue Drogen können nochmal problematischer sein, auf andere Weise, die Leute können nicht mit umgehen. Kriminalität kann sowas natürlich treiben, dass man sagt, da werden auch gezielt versucht, Leute mit bestimmten Tricks dann besonders in die Abhängigkeit zu treiben, um halt einen Profit davon zu machen. Spoiler, unser ganzer Kapitalismus funktioniert eigentlich so. Aber das bietet ja auch Gefahren und so weiter. Sonst könnte man sagen, ja, dann gebt doch den Leuten gute Drogen. Gut, es gibt vielleicht keine guten Drogen, aber es gibt vielleicht Drogen, die weniger kritisch sind, die weniger Schäden verursachen, die aber gleichzeitig vielleicht ein Bedürfnis bedienen. Wäre doch eine feine Sache, aber so rum ist die Denkweise normal nicht, sondern es wird halt das verteufelt quasi, was man als Problem sieht, ob nun gerechtfertigt oder nicht. Und dann wird dagegen vorgegangen. Das ist aber ein eigenes großes Thema, ein eigener großer Themenkomplex und der ist auch wiederum halt insbesondere bei Neurodivergenzen halt besonders wichtig, weil da halt eine stärkere Tendenz zu Abhängigkeiten von Drogen da sind oder eine stärkere Tendenz zum Gebrauch von Drogen, könnte man auch sagen. Und das kann zum Teil auch einfach sowas sein wie Selbstmedikation. Ja, schwieriger Zugang zu Diagnosen, schwieriger Zugang zu einer passenden Medikation. Um in der Gesellschaft zu funktionieren, werden notdürftig quasi andere vorhandene Mechanismen benutzt. Und da gibt's ja dann die legalen Drogen, die aber deswegen nicht weniger problematisch sind. Und da ist halt der erste Griff ist halt zum Alkohol, der ja bei uns gesellschaftlich sogar anerkannt und zum Teil ja bejubelt wird. Oh, so ein Fläschchen Sekt, ach, das ist doch hier, gehört doch quasi zu unserem Leben irgendwie dazu. Oder das Bier halt irgendwie auf den Volksfesten. Ja, aber das kann halt auch alles ganz andere Mechanismen irgendwie haben, die dahinter stecken und viele Probleme verursachen. dieser Umgang fehlt. Es sind ganz viele Ebenen, die werden da nicht so stark wahrgenommen. Gehen wir aber mal weiter, und das ist was, mit dem ich sehr gut aufgewachsen bin. Videospiele in den 90er Jahren. Also ihr könnt euch noch erinnern, Heimcomputer, die langsam Einzug gehalten haben. Also es gab auch erste Spielekonsolen, sowas wie Pong, diesem Tennisspiel. Und dann gab es halt ja auch sowas wie C64, war so ein wichtiger Computer. Früher gab es Spielhallen, also wenn ihr sowas wie Tron gesehen habt oder vielleicht auch, ich glaube bei Wargames kommt es zum Teil auch vor. Aber es gab früher halt Spielhallen. Also da ist man hingegangen, dort standen im Prinzip halt so, ja, Geräte, die einen Bildschirm hatten, irgendwelche Joysticks hatten. Und da hat man für Geld, konnte man dann so Computerspiele spielen, was halt damals so üblich war. Dann irgendwann kamen die Heimcomputer und auf einmal waren Videospiele halt überall möglich. C64 war so ein typischer Computer, der im Prinzip viel Hardware hatte, die man ansonsten auch in so, ja, in so Computerhallen, Spielautomaten gefunden hat und das erste Mal nach Hause gebracht hat. Aber später war es halt dann der PC, den man natürlich angeschafft hat, um irgendwelche wichtigen Büroarbeiten zu machen oder sowas. Aber der natürlich auch genau für so Spiele benutzt wurde dann. Und heute gibt's viele, die ihren Computer eigentlich nur noch deshalb kaufen, weil sie drauf Computerspiele spielen wollen. Und ansonsten haben sie halt irgendein Tablet oder Laptop oder so. Aber den richtigen Computer, den Tower-PC quasi, den hast du halt, wenn du eine gute Grafikkarte brauchst und drauf Computerspiele spielst. Trotzdem, in den 90er Jahren war das noch relativ neu. Das heißt, die ältere Generation kannte das nicht. Die hat da drauf geguckt und hat gesagt, das ist seltsam. Der eine Vorwurf war, es ist Verwahrlosung und soziale Isolation. Gab es dann nach 2000 durchaus sehr viele Computerspiele, bei denen du online zusammengespielt hast. Also ein Beispiel war World of Warcraft, relativ populär halt irgendwie. Du hattest aber halt dort die Möglichkeit, mit anderen zu interagieren. Du hattest normalerweise parallel dazu halt auch irgendeine Sprachkonferenz laufen. Also im Prinzip die Vorläufer von dem, was Leute dann halt mit Covid zum Teil erst gelernt haben, wo sagen kann, du kannst auch remote mit anderen Leuten mit was zusammenarbeiten, während du dich unterhältst. Du kannst da verbunden sein. So wie eine Telefonkonferenz, könnte man sagen, aber gleichzeitig interagierst du auch über den Computer an einer kooperativen Aufgabenlösung. Oder du kollaborierst bezüglich gewisser Aspekte da drin. Trotzdem war der Vorwurf, du sitzt immer nur in deinem Zimmer und du verwahrlost, mach doch mal was mit Leuten. Und wenn ihr mal South Park gesehen habt, da gibt's eine Folge, die heißt Make Love, Not Warcraft, glaube ich. Da geht's auf jeden Fall im Kern halt um Warcraft und dann gibt's halt auch den Vorwurf irgendwie, ja, du machst überhaupt nichts mehr mit deinen Leuten. Und das Kind dann sagt, ey, ich mach hier gerade was hier mit meinen ganzen Freunden. Wir sind hier gerade irgendwie als Nachtelfen in dem Wald unterwegs und dies und jenes und erleben dies und jene Abenteuer. Also genau das, was man wieder mit Realitätsflucht, ja, also die bösen Romane oder die bösen Filme oder sonst was. Aber jetzt hast du auf einmal was Interaktives, wo du dich wirklich austoben kannst und wo du wirklich Welten erleben kannst in einem sicheren Rahmen. Also der kann nichts wirklich körperlich geschehen, trotzdem kannst du da Abenteuer erleben. Ja, aber die ältere Generation hat es nur als Problem gesehen und hat gesagt, ach, die Kinder sitzen immer nur in ihrem Zimmer. Ja, weil sie es nicht richtig verstanden und nicht richtig wahrgenommen haben. Oder sie haben dann gesagt, naja, Computerspiele verstehen sie nicht so richtig, aber ja, es ist halt irgendwie komisch, aber irgendwie die jungen Leute, sie wissen auch nicht, warum die so toll finden. Und dann, ja, auch Politiker haben das gesagt, auch Politiker, die heute noch im Amt sind. Da hat man sich auch so gefragt, die haben sich denn schon mal damit beschäftigt? Also haben sie schon mal versucht, dem Thema anzunehmen und gesagt, ja, ich habe da schon mal zugeschaut. So, sie haben schon mal zugeschaut bei einem Ding, was maßgeblich davon lebt, dass es interaktiv von dir selber ausgeführt wird und du es selber gestaltest. Das ist halt genauso eine alte Denkweise, genauso dieses, ich benutze das Computerspiel wie einen Film, aber es ist halt kein Film, es ist etwas, wo du dich interaktiv bewegst, wo deine eigenen Entscheidungen Konsequenzen haben und du ja mit dieser Welt und mit anderen Leuten interagierst. Wenn du da bloß zuschaust, verstehst du nicht, warum Computerspiele was anderes sind. Typisches gleiches Problem. Und der größte Vorwurf war dann, ja, sowas wie Schulmassaker, also wirklich Schüler, die, auch das ist ein großes Thema, das können wir auch mal eigentlich beantworten und betrachten, wo Kinder, die vielleicht aus völlig verzweifelten Situationen dann heraus sowas, was wir halt einen Amoklauf dann nennen, also die im Prinzip halt dann irgendwann sich gewehrt haben und dabei aber halt zu recht drastischen Mitteln gegriffen haben, da waren auf einmal die Computerspiele schuld, weil auch in den Computerspielen gibt es sowas wie Gewalt. Ja, da wird Gewalt ausgeübt, das ist die Vorlage dafür, da haben sie es gelernt quasi. Ja, es gibt sowas tatsächlich wie so ein ja, könnte sagen Nachahmungseffekt, aber das ist nicht das, was die Kinder im Kern eigentlich dazu gebracht haben. Hätten sie stattdessen irgendwelche Romane gelesen, wo irgendwelche anderen Szenarien drin vorkamen, oder hätten sie Filme geschaut, oder hätten sich an dem orientiert, wie Erwachsene solche Sachen irgendwie handhaben, indem sie in Krieg ziehen oder Schach spielen oder sonst was, hätten sie es vielleicht über diese Ebenen irgendwie eher irgendwie anders gelöst oder gemacht. Noch besser wäre natürlich gewesen, man gibt ihnen positive Möglichkeiten, wie sie proaktiv damit schon viel früher sinnvoll umgehen können. Und betrachtet überhaupt mal die zum Teil ausweglosen Situationen, in die man sie gebracht hat. Gerade Kontext Schule. Das wäre ein vernünftiges Umgehen damit gewesen. Ja, aber stattdessen hat man einfach gesagt, das ist zu kompliziert, das verstehe ich alles gar nicht, die Computerspiele sind schuld. Das ist was anderes, das gab es früher nicht und deswegen muss das jetzt das sein, was schuld ist. Und das sind auch einfach grundsätzlich Computerspiele, weil es gibt ja auch solche, da schießt man irgendwie auf andere Menschen. Sagen kann, ja, das ist ein Teil der Computerspiele und da ist aber das Spielkonzept auch nochmal komplexer dahinter und ja, nein, das ist genau, das sind alle Computerspiele sind ganz schlimm und schuld. Also so war wirklich die Diskussion in den 90er Jahren, die ich da so mitgekriegt habe und wo man ja auch sagen kann, okay, dann sind einzelne Sachen da gehypt worden medial als Skandal und dann war das klar für manche Leute. Und gleichzeitig muss man auch sagen, okay, ist es denn wissenschaftlich fundiert? Also hat man das mal irgendwie bestätigt und es gibt inzwischen Studienlagen dazu. Die sind auch in den 90er dann halt entstanden. Die waren halt leider nicht ad hoc verfügbar und nicht breit bekannt. Und die haben halt gesagt, okay, es gibt einen Effekt, einen kausalen Effekt, aber der ist sehr, sehr klein, wenn überhaupt. Das heißt, es ist nicht das zentrale Element, was da dahinter steckt. Es ist vielleicht etwas, was es ein bisschen begünstigt an manchen Stellen oder die Art, wie es dann passiert, vielleicht ein bisschen steuert. Aber ansonsten wäre es halt irgendwie anders passiert. Oder irgendwas anderes wäre geschehen quasi. Das war das, was die Wissenschaft gesagt hat. Und die Politik sagt, gerade auch bei konservativen Parteien, Entschuldigung, dass ich das so erwähne, müssen wir leider beobachten, dass die sich ganz explizit dann gegen solche Dinge stellt. Bestes und prominentes Beispiel. Thema einer möglicherweise nicht ganz so kritischen Droge, Cannabiskonsum. Dann hat man sich damit beschäftigt. Ja, es gab die Legalisierung oder Teillegalisierung, muss man ja auch sagen, oder den Verzicht auf weitere Prohibition bei Cannabis. Und im Vorfeld haben alle gesagt, oh Gott, das ist der völlige Weltuntergang und so weiter. Ja, Weltuntergang ist nicht passiert. Man hat eigentlich eher gemerkt, dass es auch an manchen Stellen vielleicht positive Effekte hat, aber man hat das auch mal wissenschaftlich untersucht. Das war sinnvoll. Ja, Ende 2025 gab es dann eine Studienlage dazu, die konkret die Effekte untersucht hat, die gesagt hat, naja, so richtig positiv ausgewirkt hat sich es auch noch nicht, aber es hatte auch noch kaum Zeit, quasi was zu machen. Richtig negative Effekte können wir eigentlich nicht feststellen. Also insgesamt ist die Legalisierung durchaus sinnvoll und gerechtfertigt und ein Verbot eigentlich nicht sinnvoll zu rechtfertigen. Das war so das, was man da so grob rauslesen konnte. Und auch das können wir mal genauer machen, wenn ihr wollt. Und dann haben sich Politiker konkret natürlich aus dem Bereich CSU hingestellt und haben gesagt, das ist Teufelszeug und es ist das Allerschlimmste, also wirklich, also mit solchen martialischen Begriffen um sich geschmissen und exakt das Gegenteil von dem, was in der Studie drin sind, behauptet. Wohl wissentlich dieser Studie. Das heißt, denen war es einfach wurscht. Denen war es komplett wurscht. Und das Phänomen haben wir halt immer wieder an einigen Stellen, dass man sagen kann, ich habe hier ein einfaches Erklärmodell, das kann emotionalisierend wirken, mit dem kann ich politisch was erreichen, das ist ein Hebel und das benutze ich jetzt einfach und das lasse ich mir auch von niemand nehmen, auch nicht von der blöden Wissenschaft. Ja, egal ob Romane, Jazzmusik oder Computerspiele, es ist immer dasselbe Muster und das Gleiche und das ist euch vielleicht ja auch noch irgendwie bekannt unter dem Konzept Sex, Drugs und Rock'n'Roll, moralische Verwerfungen. Ja, warum ist Rock'n'Roll jetzt da so schlimm? Also Sex, ja, okay, und Drugs, oh, ja, ja, schlimm. Wobei dann die meisten Leute ja auch denken, Drugs sind immer die illegalen Sachen. Und legale Drugs, das sind ja gar keine Drogen quasi. Nein, der Begriff Droge leitet sich von anderen Attributen ab, nicht davon, ob es legal ist oder nicht legal. Aber Sex, Drugs, ja, aber wieso Rock'n'Roll, würden wir heute sagen. Wo ist jetzt das Problem mit Rock'n'Roll? Ja, Rock'n'Roll oder auch sowas wie Popkultur, das galt als moralisch hochverwerflich, hochgefährlich. Das hat die Jugend gefährdet. Auch sowas wie Hip-Hop oder Heavy Metal irgendwie. Heavy Metal ist ja satanisch irgendwie, ja. Ganz schlimme Sachen. Oder Hip-Hop ist total kriminell. Elvis Presley war moralisch gefährdend für die Jugend irgendwie. Das musste verboten und verhindert werden, wo es nur ging irgendwie. Die armen Jugendlichen, denen durfte man sowas nicht aussetzen. Da ging es um angebliche Sexualisierung und Identitätsbildung außerhalb elterlicher Kontrolle. Das finde ich sowieso so einen schönen Aspekt davon. Und das ist ja ein wesentlicher Kern. Auf einmal fangen an, Jugendliche irgendwie eine eigene Identität zu entwickeln, die sich der elterlichen Kontrolle entzieht. Und spannender Punkt. Wenn ich will, dass Kinder sowas wie strafmündig sind, ist ein wesentlicher Aspekt dabei, dass sie eine Identität entwickeln. Und Identitätsentwicklung hat auch immer etwas mit Autonomie zu tun. Das heißt, ich muss den Kindern Autonomie zugestehen. Ich muss ihnen Autonomie ermöglichen und ihre eigene Identität, dass sie sie bilden können, dass dann kann ich sie wirklich auch haftbar machen als Individuum. Was wirklich, also ein Individuum ist vielleicht halt aufgrund seiner Identität und dem, wie sich es mit der Welt auseinandersetzt und wo sich es positioniert, zumindest moralisch, ethisch haftbar. Jemand, der quasi nur fremdgesteuert von außen Dinge tut, da ist schon mal die Frage, inwiefern der wirklich auch haftbar machbar ist. Insofern ist es Teil des Prozesses eigentlich. Insofern ist es auch wieder schwierig, wenn ich diese Autonomiebildung dann auf der anderen Seite ja aber verhindern will. Ich will die Kinder und Jugendliche möglichst lang kontrollieren und nach meinem Vorbild prägen. Gleichzeitig sollen sie aber eigenverantwortlich sein. Also nach dem Modell, wenn du wirklich Kindern keine autonome Identitätsentwicklung irgendwie zugestehst, dann müsstest du eher vielleicht noch die Eltern dafür haftbar machen, wenn das Kind dann irgendwas Komisches tut. Weil du sagen kannst, naja, das Kind ist komplett von dir kontrolliert, du bist schuld. Weil es ist quasi die Identität, die du ihm zugestehst. Das handelt nicht autonom. Und ein bisschen solche Verflechtungen gibt's ja auch. Also Eltern haften für ihre Kinder zum Beispiel, ist ja so ein berühmter Spruch, der irgendwo steht. Nebenbei, nein, das ist keine Rechtsberatung, ich bin kein Jurist an der Stelle. Aber guckt mal genau hin, das ist so juristisch, nach allem, was ich weiß, nicht haltbar. Man kann es trotzdem mal hinschreiben und das ist ein bisschen die Denkweise dahinter halt manchmal. Also du musst Kindern eine autonome Entwicklung, eine eigene Identität, vielleicht auch Dinge zugestehen, die nicht unbedingt immer mit dem zusammenpassen, was du dir so überlegt hast. Warum ist das wichtig? Ja, Kinder machen halt eine Entwicklung durch, die anders ist, weil sie in einer anderen Welt leben, als du gelebt hast als Kind. Und das ist aber ein wichtiger Prozess. Es gab früher einfach die ganzen Dinge, die Jugendliche und Kinder heute haben und erleben und erfahren. Die gab es nicht, aber es ist die Welt, in der sie leben werden oder sogar noch eine sich daraus entwickelnde Welt. Deine Unfähigkeit als Erwachsener, damit nicht umgehen zu können, bedeutet nur, dass du quasi mit der jetzigen Welt oder auch mit einer zukünftigen, sich daraus entwickelten Welt ja potenziell auf Kriegsfuß stehst. Das kannst du aber nicht den Kindern auch noch aufdrücken, sondern die müssen sich eigentlich genau an das anpassen, wo sie gerade sind oder an das, was in Zukunft daraus entsteht. Das ist wichtig für die, damit die dort überleben können und damit sie sich auch in diese Situation anpassen können. Und das ist nebenbei bemerkt, eine der größten Stärken des Menschen, hier besondere Fähigkeiten zu haben, sich eben anzupassen an das. Die Umwelt, in der du als Kind hineingerätst quasi, ob du es nur willst oder nicht, prägt dich, die führt dazu, dass du gewisse Anpassungsprozesse durchläufst, gewisse Mechanismen. Und dass du dann halt auch in der Lage bist, da drin halt sinnvoll agieren zu können, dass du überlebst. Und das solltest du ihnen nicht nehmen an der Stelle. Es wäre fatal. Also Kindern heute zu sagen, nein, nein, ihr dürft kein Jazz, ihr dürft keine Comics, ihr dürft noch nicht mal Romane an der Stelle, Computerspiele schon gleich gar nicht. Pop und Rock ist komplett tabu. Und sowas wie Computer oder sowas, um Gottes Willen, benutzt es bloß nicht. Und ferngeschaut wird auch nicht. Ja, das könnte man machen. Also das ist dann so back to the roots. Gibt auch Menschen, die ganz bewusst mit ihren Kindern quasi dahin gehen. Es gibt auch die Amish People, die da ganz bewusst in diesem Bereich bleiben. Aber das Wichtige ist, sie müssen den Kindern dann auch ein Setting auf Dauer liefern können, in dem diese Form dieser Welt fortbesteht. Das ist unabdingbar. Also was nicht geht, ist zu sagen, nee, das wird alles ausgeschlossen. Aber mit 18, zack, wirst du in eine Welt gesetzt irgendwie, in der musst du dann auf einmal überleben, obwohl es ganz anders ist als alles, was ich dir bisher zugelassen habe. So, tada, jetzt bist du selber verantwortlich. Du bist 18 Jahre alt, auf einmal bist du allem ausgesetzt. Vorher warst du davon schön ferngehalten, hast dich nicht anpassen können, hast keine Ahnung. Und auf einmal, jetzt ist dein Ding. Und dann, toll, super. Mehr in die Irre führen hättest du mich nicht können, oder? Sondern natürlich muss man jetzt auch sagen, Social Media hat schon ein paar Unterschiede. Also es sind schon wieder gewisse Neuerungen, die dadurch halt auch eingeführt werden, die es vielleicht halt ein bisschen schwieriger machen. Keine Frage. Es ist eine technologische Veränderung, aber gerade das legt es eigentlich aus meiner Sicht nahe, dass man sich damit auseinandersetzen muss, weil es nicht mehr einfach so weggehen wird. Genauso das ganze Thema KI. Ich finde das total wichtig, auch wenn es nerven mag oder seltsam sein mag. Kinder müssen sich mit KI auseinandersetzen. Das ist Teil ihrer Lebensrealität. Wenn ich heute 70 Jahre alt bin, kann ich vielleicht sagen, ja, ich ignoriere das jetzt noch so lange, wie ich lebe. Vielleicht geht's, vielleicht geht's nicht. Vielleicht merke ich dann mit 90, oh Mist, hier in meinem Altenheim ist auf einmal trotzdem überall KI und so weiter. Wow, jetzt komme ich damit überhaupt nicht klar. Ja, schade. Aber je älter du bist, desto eher kannst du auch noch sagen, das sitze ich irgendwie aus. Das ist dann deine Entscheidung, ob das sich auszahlt oder nicht. Aber je jünger du bist, umso mehr musst du dich mit den aktuellen Situationen und mit der sich andeutenden Entwicklung irgendwie auseinandersetzen, um drin überleben zu können. Und das Thema KI ist da halt extrem wichtig. Und es gibt eine sehr schöne Postillion, kennt ihr wahrscheinlich. Postillion macht wunderbare Satire, die aber auch wunderbar immer stark in die Realität hineinverknüpft und daraus gespeist wird und auch wirklich vielen den Spiegel vorhält. Und der Postillion hat zu dieser ganzen Diskussion, ja, dass man Kindern und Jugendlichen noch Social Media verbieten sollte, also das die richtig passende, sinnvolle Gegenargumentation gefunden, hat gesagt, ja, da gibt's halt den Rat der Jugendlichen und so weiter. Die wollen jetzt allen über 40, wollen sie das Internet verbieten, weil die über 40, die kommen einfach nicht mit diesem ganzen AI-Slop nach. Also die kommen damit nicht klar, die können das nicht erkennen, was KI generiert ist und was nicht. Die scheitern daran einfach. Und ich meine, prominentes Beispiel davon war dann eine heute Journal, glaube ich, oder heute News, also ein prominenter Nachrichtensender, der eigentlich viel auf sich hält, auf seine journalistische Kompetenz und so weiter, der es aber halt in extrem unsauberer und unseriöser Weise geschafft hat, halt KI-generiertes Bildmaterial in Berichte mit hineinzumischen und einen falschen Anschein zu erwecken, ohne richtig darüber aufzuklären. Toll, super. Und ich meine, Kinder erkennen KI heute deutlich besser. Wenn ich meinen Kindern irgendwelche KI-Videos zeige oder irgendwelche Sachen, dann sagen die mir genau, ja, das ist KI, weil da, dort und hier, also noch können sie es erkennen. Ich erkenne manche Sachen nicht so schnell wie die, aber ihr Verdacht ist einfach schon da zu sagen, ist wahrscheinlich KI. Da sind die sofort dabei. Oder auch neue Sachen, wenn ich ihnen zeigen will, guck mal, also um sie zu überraschen, guck mal, schau mal da, hier, was da passiert. Und ich erwarte eigentlich die Reaktion so, oh, voll krass. Sagen die, ja, ist KI. Ja. Die erkennen das, die wissen das, die sind daran aufgewachsen, die haben diese Kompetenz und ältere Generationen haben diese Kompetenz nicht. Also was müsstest du machen? Du sperrst ihnen halt einfach den Zugang dazu. Ja, also jeder, der fordert quasi, dass man Kindern irgendwie sowas wie Social Media sperren sollte, weil die können ja nicht mit umgehen und dann aber selber an solchen Punkten vielleicht scheitert und nicht die notwendige Kompetenz hat, muss man konsequenterweise sagen, ja, gib deinen Internetanschluss ab. Gib's ab. Ja, schalt dein DSL ab. Kündige deinen Mobilfunkvertrag an der Stelle, das brauchst du nicht. Das ist besser für dich quasi, du ziehst dich da draus zurück. Und manche machen das. Und das kann sinnvoll sein. Nur funktioniert unsere Welt halt heute so nicht mehr. Und das ist vielleicht halt auch der größte Kritikpunkt, den man halt dann setzen kann, dass man sagt, ja, die Welt für Kinder und Jugendliche, worauf basiert die wirklich? Also ist wirklich die Welt von Kindern noch mit den Mitteln von gestern und vorgestern darstellbar? Kann man die darauf verweisen, dass man sagt, du, wenn du dich über die Welt informieren willst, dann abonnierst du dir eine Tageszeitung und dann liest du die. Manche machen das sogar. Aber der normale Konsum sieht anders aus. Wo kriege ich jetzt schnell bei irgendwelchen neuen Ereignissen und Krisen und so weiter aktuelle Informationen her? Wo ist das? Habt das mal beobachtet? Ja, da kannst du über die normalen Nachrichtenportale gehen, auch von den großen Medien, auch von den öffentlich-rechtlichen und so weiter. Also da sitzen ja zum Teil Redaktionen, manche sogar 24/7 irgendwie, die haben nichts anderes zu tun. Trotzdem wartest du da manchmal Stunden oder sogar einen halben Tag oder einen Tag drauf, bis es da irgendwelche umfassenden Berichterstattungen gibt. Wo du sofort und schnell was bekommst, ist Social Media. Und da inkludiere ich jetzt auch mal sowas wie YouTube. Wenn ich wissen will, was wo in der Welt los ist, um da erste Eindrücke von zu bekommen. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Da ist damit nicht gesagt irgendwie, da ist kein Erklärmodell dahinter, sondern kann hier erklären wir genau das, aber folgendermaßen einzuordnen und so weiter. Nee, das noch nicht. Aber ich kriege einen ersten Eindruck, dass da vielleicht irgendwas passiert, dass irgendwas stattfindet, wie Leute dort drauf reagieren und so weiter. Ich weiß, dass es da ein Thema gibt. Ich kann es grob umreißen schon mal. Ich bin so grob im Bilde, dass sich irgendwas bewegt, dass es irgendwo einen Vulkanausbruch gibt, dass irgendwo halt, irgendwelche Flugzeugträger Flugzeuge gestartet haben und irgendwelche ein anderes Land angegriffen haben an der Stelle, dass es irgendwo Reaktionen gab und irgendwo jetzt ein Flughafen oder ein Hochhaus brennt. Ja, das kriege ich halt sofort mit, wenn ich halt in YouTube reingehe. Und das kriege ich noch schneller mit den anderen Social-Media-Bereichen. Da ist es halt dann textuell. Und natürlich ist da viel Scheiß dabei. Natürlich sind da auch falsche Sachen dabei. Habe ich aber halt zum Teil sogar auch dann, wenn sich Journalisten da einen Tag lang Zeit genommen haben, nochmal recherchiert haben aus verschiedenen Quellen und so weiter und dann halt trotzdem Mist berichten. Habe ich leider auch. Also das ist ein fließendes Bild. Und die Kompetenz, damit umzugehen, haben die älteren Generationen halt leider oft nicht gelernt. Die Jüngeren, ich sage auch nicht, dass die sich bei allem immer leicht tun, aber die Jüngeren haben da zum Teil trotz ihres jungen Alters eine wesentlich höhere Kompetenz. Kein Witz, wenn die sich schon seit Jahren mit sowas auseinandersetzen, damit groß geworden sind, damit auch kritischen Umgang gelernt haben. Da nicht Eltern hatten, die gesagt haben, keine Ahnung, was meine Kinder da machen, weiß ich nicht. Und ich verbiete sie ihnen halt, dann machen sie es halt heimlich, dann kriegst du es gar nicht mehr mit. Sondern gesagt haben, ach interessant, ja, nee, darfst du ruhig, guck mal. Da ein bisschen mitgucken und sich dann auch Sachen erklären lassen oder zeigen lassen oder sie mal nach ihrer Meinung fragen oder so. Da kannst du Kompetenz auch als Erwachsener dann mitkriegen. Da kannst du dir Kompetenz aus der jüngeren Generation ziehen. Und ein üblicher Spruch ist dann irgendwann, dass sie sagen, normalerweise müssen wir dir halt die ganzen Sachen erklären. Also die Kinder müssen den Erwachsenen halt was erklären. Die kommen insofern aber halt auch in ein Gefühl von Kompetenz halt hinein halt. Also sie merken, manche Sachen haben sie schon besser durchblickt als die Erwachsenen. Und dann sind sie auch eher dazu bereit, von den Erwachsenen wieder was anzunehmen und zu sagen, ja, pass mal auf, aber bei dem anderen und so weiter, da habe ich auch was beizutragen, das kennst du nicht und so weiter. Wenn der Erwachsene gleichzeitig sich aber halt auch die Kompetenz der jüngeren Generation halt würdigt an der Stelle. Und das, finde ich, ist ein Prozess, der fehlt an vielen Stellen total. Die Erwachsenen gehen immer mit so einer distanzierten Haltung drauf, so wie bei Computerspielen. Ja, ich habe da mal zugeguckt bei den Computerspielen. Und dann du bist ja nicht richtig eingetaucht, du hast sie nicht erklären lassen, du hast es nicht mal gemacht. Bei YouTube, ja, lass dir halt mal die Videos zeigen, die die toll finden. Lass dir mal erklären, wer da was ist, wie die Zusammenhänge sind, warum das ist. Du wirst vielleicht interessante neue Sachen finden. Du weißt vielleicht, wieso Paluten irgendwie bei den Top 10 irgendwie von Social Media oder sowas halt auf Platz 2 ist und du weißt, wer Paluten ist. Wisst ihr, was Paluten ist? Was ist ein Paluten? Das erkläre ich jetzt nicht, das könnt ihr selber nachgucken. Oder fragt eure Kinder oder sowas. Die wissen das. Die wissen auch, wer Mr. Beast ist. Die wissen vielleicht nicht, was problematisch ist an Mr. Beast oder was du da problematischen Dingen siehst. Aber das kannst du mit denen halt auch interaktiv rausfinden oder man kann sich sowas angucken. Man kann, wenn man Interesse zeigt, dann ist Interesse in beiden Richtungen möglich. Wenn man aber nur sowas wie Verachtung oder Verbot oder Distanzierung irgendwie zeigt, dann passiert das auf der anderen Seite genauso. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt und das Konstruktivste, wie du mit umgehen kannst. So, wenn wir es jetzt aber mal ein bisschen runterbrechen und sagen, na ja, ist mir doch alles egal, hier miteinander und sonst was und draus lernen und Kompetenzen, ich bin immer noch der Erwachsene, ich habe hier das Sagen, ich bestimme für andere. Ja, genauso wie halt Männer dann über die Frauen bestimmt haben. War ja auch völlig legitim, oder? Ja gut, bei Kindern, wie gesagt, da sind wir noch ein bisschen anders aufgestellt und sagen, bis zum gewissen Alter müssen wir sie schützen und so weiter. Aber insofern ist ja dann auch was anderes maßgeblich. Da ist ja nicht so dieses, ich bin der Erwachsene und ich sag hier, wo es lang geht und mein Weltbild und meine Kompetenz überstimmt im Zweifelfall deine. Das ist nicht dessen, worauf du dich berufen kannst. Du kannst dich drauf berufen, naja, du hast eine Schutzpflicht, auch als Staat hast du eine Schutzpflicht. Das Argument ist aber dann oft, naja, für die Eltern ist es ja schwierig, das zu kontrollieren und das zu machen, oder es führt zu Konflikten in den Familien, oder die Eltern sind überfordert, also übernimmt der Staat das einfach pauschal. Gleichzeitig entzieht der Staat aber damit ja die Kompetenz und Hoheit von Eltern über die Erziehung ihres Kindes zu bestimmen. Das ist so, als wenn du sagst, ja, gewisse Sachen darfst du deinem Kind nicht beibringen. Gewisse Sachen, Kompetenzen und so weiter, die darfst du deinem Kind gar nicht vermitteln. Das ist verboten, weil das führt manchmal zu Konflikten und Problemen da drin und deswegen darfst du es nicht. What? Entschuldigung, aber vielleicht wäre es eher wichtig, die Eltern zu unterstützen, damit sie das besser hinkriegen. Und unterstützen bedeutet normalerweise nicht, ich verbiete das halt. Es ist nochmal eine andere Frage auch, inwiefern ist es denn verhältnismäßig? Also inwiefern sind durch die Bedrohungen, die man da jetzt sieht in Social Media, wirklich so hohe Probleme da, die es dann gebieten, solche drastischen, pauschalen Eingriffe und Maßnahmen durchzuführen. Und diese Verhältnismäßigkeit ist etwas, was sich tatsächlich bei den Social Media Geschichten so nicht herleiten lässt, wissenschaftlich. Ist ja Politik zum Teil egal, haben wir gehört. Muss man aber eigentlich im Auge behalten, dass man sagt, wenn man sich auf solche Sachen beruft und abstützt, dann ist das halt fraglich an der Stelle. Die Frage ist halt, ist es ein wirklicher Schutz, den du den Kindern da auferlegst? Hilft es ihnen wirklich? Schadet es ihnen mehr? Ist es problematisch? Geht es dabei möglicherweise auch stärker um diese Suchtthemen, diese Abhängigkeit? Aber ja, das könnte man uns genauso bei Romanen oder anderen Sachen oder Fernsehen und dergleichen unterstellen, dass man kann Dinge, die neu sind, die ja ein neues, wichtiges Medium darstellen, die werden halt viel genutzt. Dafür lesen die Kinder halt weniger Romane oder also das, was früher ja schlimm war. Ja, dann sind wir das doch losgeworden. Ja, so freut euch doch. Ach so, Romane habt ihr selber gelesen. Das findet ihr gut. Ja, dann ist das natürlich keine Hilfe für euch. Aber vielleicht lesen sie weniger Comics. Vielleicht fandet ihr das schlimm. Oder sie hören weniger Rockmusik oder weniger Jazz jetzt. Ah, das fandet ihr auch nicht schlimm. Nein, ihr findet nur das schlimm quasi, was jetzt halt gerade als schlimm gilt in der alten Generation. Okay, vielleicht ist es aber halt vielleicht einfach was ihr als bedrohlich empfindet, weil ihr es nicht verstehen könnt. Das wäre eher so meine Fragestellung dahinter. Und da kommen wir halt zu der Psychologie der Verbotsbefürworter, wo wir wirklich sagen müssen, ja, sie empfinden halt eine Form von Kontrollverlust. Kinder nutzen auf einmal Medien, die funktionieren halt zum Teil anders. Die Gesellschaft oder auch Politiker oder andere Strukturen sind es halt gewohnt, über herkömmliche, althergebrachte Medien, also Mainstream-Formate, das Fernsehen zum Beispiel halt sinnvoll mit der Bevölkerung kommunizieren zu können, zu verstehen, wie funktionieren da Dinge. Da sind auch einige Sachen reguliert da drin, also da kann nicht jeder irgendwas machen. Da besteht Kontrolle, da besteht auch Vertrauen drin, dass es halt auf eine gewisse Weise funktioniert, auch wenn da auch nicht immer alles perfekt ist und richtig ist, aber das ist irgendwie so im Rahmen dessen irgendwie, was wir so gewohnt sind. Und Social Media ist jetzt auf einmal anders. Da kann ja jeder alles Mögliche. Ich meine, ein Vorwurf, den man Wikipedia auch lange gemacht hat, zu sagen, ja, da kann ja jeder jeden Schmarrn reinschreiben oder ins Internet, da kann ja jeder jeden Schmarrn da irgendwie auf Webseiten machen. Redet da heute noch jemand drüber, dass es alle möglichen komischen Webseiten geben kann? Ja, dann kannst du da zwar auch wieder mit Presserecht und so weiter inzwischen was machen. Das sind doch aber sinnvolle Schutzmaßnahmen. Da ist man in den Kern der Sache halt dann reingegangen und hat sich wirklich damit beschäftigt. Bei Social Media, in den Kern der Sache reinzugehen, müsstest du erstmal den Kern der Sache für dich selber irgendwie verstanden haben und müsstest den Kern der Sache wirklich anpacken. Was schwierig ist. Das ist harte Arbeit, die man da reinstecken muss. Das ist harte Denkarbeit. Auch Auseinandersetzungen, auch auf politischer Ebene vielleicht, auch mit großen Konzernen. Die Politik müsste sich mit großen Konzernen anlegen. Hui. Viele politische Parteien profitieren von großen Konzernen durch Spendengelder und Co. oder durch, ja, indem man sich gegenseitig nichts tut und dergleichen. Da jetzt harte Maßnahmen durchzusetzen, fällt vielen schwer, wäre aber ein sinnvollerer Weg. Gleichzeitig, wenn wir bei der Psychologie der Verbotsbefürworter bleiben, ist es halt immer sehr praktisch, irgendwie einen Sündenbock zu haben, weil du dich dann halt nicht über die komplexere Vielfalt irgendwie auseinandersetzen musst, um die wahren Hintergründe und so weiter. Ein Ding, was man zum Beispiel unterstellen kann, Kinder, die immer so, ja, die sind immer so, die drehen manchmal so durch irgendwie, die sind manchmal so impulsiv und so weiter und nicht so ruhig und angenehm, wie wir sie haben wollen. Kannst du sagen, na gut, das sind vielleicht verschiedene Mechanismen da in ihnen und für ein Kind ist es auch vielleicht schwieriger und Impulskontrolle, sind wir wieder bei Neurodivergenz. Ja, aber was ist Schuld? Der Zucker. Ja, wenn die Zucker trinken oder Zucker essen oder sowas, dann drehen die durch. Der böse Zucker, die dürfen jetzt einfach keinen Zucker mehr. Die kriegen keinen Zucker mehr, dann ist alles gut. Auch das ist wissenschaftlich untersucht und in den meisten Fällen ist Zucker nicht das Entscheidende an der Stelle und hat auch nicht diesen großen Faktor. Aber es ist halt sehr praktisch, um zu sagen, ja, einfach keinen Zucker mehr. Und die böse Oma hat ihm wieder Zucker gegeben und jetzt ist er wieder so aufgedreht. Typischer Mechanismus. Also guckt mal rum, wie oft hört ihr das noch an der Stelle? Es ist aber von der wissenschaftlichen Fundierung her so pauschal schlichtweg falsch. Damit möchte ich nicht sagen, dass Zucker nicht gewisse Effekte auf uns hat. Das ist aber halt komplexer. Und diese einfache Sündenbock-Mentalität funktioniert halt auch an der Stelle nicht genauso wenig, wie sie bei Social Media oder irgendwelchen Computerspielen funktioniert. Dann ist halt immer die Frage nach moralischer Reinheit. Dass man kann, du willst moralisch reine Sachen haben. Also Moral ist halt dann oft irgendwie, was halt die ältere Generation halt als Vorgabe definiert. Was darf da drin sein, was darf da drin nicht sein? Also Thema Rock'n'Roll irgendwie, was sexualisiert oder sowas. Weil diese sexualisierenden Hüftschwünge eines Elvis Presley oder sowas, das verdirbt ja den Verstand der jungen Mädchen. Das war die moralische Vorstellung dahinter. So, genau so muss man vielleicht halt auch Dinge heute einfach bewerten, dass man sagt, wie sehen wir Social Media? Und wenn man wirklich in die Feinheiten reingeht davon, dann kann man natürlich da problematische Dinge angehen. Aber da muss man sie auch an der Stelle lösen halt. Alles andere ist ein völliges Versagen eigentlich einer älteren Generation. Die kapitulieren an der Stelle. Die sagen einfach, sie verbieten das bis zum Tag X. Da hast du dann ein gewisses Alter auf dieser Welt erreicht und dann darfst du. Dann bist du dir selber überlassen. Super, super verantwortungslos an der Stelle. Gleichzeitig darf man ja mal reingucken, was sind denn vernünftige Gründe dafür? Und da gehen wir es jetzt wirklich mal konkret durch. Also was waren wirklich auch Gründe, die teilweise in Australien auch dazu geführt haben oder teilweise in unserer Diskussion, also wenn sie ernsthafter geführt wird und nicht nur auf so einer Stammtischparolen-Mentalität hin. Und das ist natürlich ja Schutz der psychischen Gesundheit. Unterstellung ist, wenn du weniger Social Media benutzt, dann gibt's weniger Depressionen, weniger Angst, weniger Essstörungen, weniger Selbstwertprobleme. Ja, es gibt eine Korrelation, interessanterweise. Bedingt. Jetzt ist allerdings die Frage nach der Kausalität. Also inwiefern ist es kausal so, dass quasi Social Media Konsum dazu führt? Und der Beweis, den zu erbringen, der ist dann oft schwierig, weil zum Teil ist die Kausalität auch genau andersrum, dass man sagt, Menschen, die in diesen Bereichen sind, die aus anderen Gründen, aufgrund gesellschaftlicher Gründe vielleicht auch, in solche Situationen gebracht werden, in denen sie Depressionen, Angst haben, in denen sie Essstörungen entwickeln oder Selbstwertprobleme haben, die weichen dann vielleicht eher auf Social Media aus. Für die ist es ein wichtiger Mechanismus. Nimmst du ihnen den Mechanismus jetzt? Ist es so ein bisschen wie jemand, der ja vorher durch die Gesellschaft vielleicht halt zum Krüppel wurde? Entschuldigung, dieses Wort. also der Schäden davon getragen hat durch die Gesellschaft, dadurch schlecht gehen kann, sich jetzt mit der Krücke halbwegs behilft, und dann nimmst du ihm auch noch die Krücke weg, weil die haben ja festgestellt, Leute, die schlecht gehen können, die haben oft Krücken, also die Krücken verursachen wahrscheinlich die Gehprobleme. So ist ein bisschen die Argumentation. Und solange du das nicht genauer nachweisen kannst, ist es aber halt fatal, dann einfach so, nee, nehmen wir mal die Krücke weg, dann gehen die bestimmt besser. Dann helfen wir denen. Es ist aber halt komplexer. Also es ist weder in die eine noch in die andere Richtung klar und eindeutig quasi, sondern es spielen wahrscheinlich Mechanismen in beide und in verschiedenen anderen, mit verschiedenen anderen Faktoren eine Rolle. Das ist das, was momentan eher die Studienlage nahelegt. Das heißt, selbst wenn da gewisse Effekte da sind, verursacht man halt auch gewissen Kollateralschaden dann auf der anderen Seite wiederum. Und vor allem ist es halt auch kein Allheilmittel. Also es ist ja keineswegs so, dass Menschen erst seit es Social Media gibt irgendwie Angst, Depressionen und so weiter haben. Das ist ja was, was es lange schon davor gab, wo man dann auch die Frage stellen muss, woher kam es denn dann? Also wenn es auf einmal Social Media der Hauptgrund irgendwie sein sollte, den man dann eliminieren muss, was war es denn davor? Die Romane dann doch oder sowas, aber dann müsste ich die ja auch verbieten oder sonst was. Insofern, es ist halt so ein bisschen Augenwischerei auch an der Stelle. Also man geht nicht wirklich an die Kernursachen ran, man guckt nicht genau die Kausalität an, sondern unterstellt halt, dass es da einen gewissen Zusammenhang gibt, und dann der ist einfach leicht pauschal lösbar. Was tatsächlich ein Problem sein kann, dem ich auch wirklich zustimme, also man nennt das ja auch Grooming oder sexualisierte Ansprache oder Ausbeutung oder dergleichen. Natürlich hast du auf solchen Wegen direkteren Zugang zum Teil auch zu, ja, Kindern oder zu ganz anderen Menschen an irgendeiner Stelle. Das ist aber in ähnlicher Form, sag ich mal, finde ich das vielleicht auch, habe ich das auch schon früher gefunden, da gab es halt dann irgendwelche Anrufe. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Früher war es ja viel üblicher, dass man irgendwie so ein Telefon hatte und das vielleicht auch mal Kinder oder irgendwie aus der Familie halt rangegangen ist, und es gab halt so random Anrufe, wo man einfach mal bei anderen Leuten anruft. Also ich sag mal, das, was auf freiwilliger Basis bei Chatroulette passiert, wurde halt früher ja einfach missbräuchlich quasi auch betrieben, indem man einfach beliebige Leute angerufen hat, und wenn du passende Opfer quasi am anderen Ende hattest, dann hast du die versucht, auch durch ja das damalige Grooming irgendwie halt anzugehen. Damit musste man sich dediziert auseinandersetzen. Deswegen wurde nicht das Telefon verboten oder dergleichen. Heute ist es halt ein bisschen schwieriger geworden, ist aber immer noch was passiert. Oder das Zuschicken irgendwelcher sexualisierten Bilder hast du auch auf verschiedenen Ebenen und Plattformen. Das kannst du auch per E-Mail im Prinzip machen. Also das ist nichts, was spezifisch im Social-Media-Bereich ist, aber dort natürlich ein Problem sein kann. Nur sollte ich dann konkret diesem Problem auch dediziert begegnen? Was wir heute zum Teil erleben, ist, dass halt auch auf Spieleplattformen, wo auch Kinder untereinander halt irgendwelche Sachen machen, auch miteinander kommunizieren, was ich auch für wichtig halte, dass man eben nicht sagt, das ist soziale Isolation, Computerspiel. Nein, es ist ein soziales Miteinander, da können wir auch Dinge ausprobieren, da können wir Roblox, großes Thema natürlich bei vielen Kindern, ist eine super Plattform eigentlich für viele Spiele, kann auch Probleme verursachen. Gab's tolle Möglichkeiten, wie man dann vielleicht halt irgendwie in so einer Stadt Polizei, Feuerwehr oder sonst was spielen konnte. Notruf Hamburg oder Notruf Emden. Ja, fragt mal eure Kinder. Vielleicht kennen die das. War Chat zum Teil des Konzeptes irgendwie, um irgendwelche Rollenspiele zu spielen. Da wurde dann halt der Präsident in dem Auto eskortiert oder sonst was. Oder halt irgendwie ein Feuerwehreinsatz geplant, und es wurde quasi über die eigentliche Spielmechanik hinaus, wurden Rollenspiele inszeniert. Total tolle Möglichkeiten. Wurde aber gekappt dadurch, dass man gesagt hat, nee, Chat gibt's halt nicht mehr für irgendwelche Accounts, die halt nicht Erwachsenen gehören. Zack, bumm, aus, weg, ein ganzer Teil einfach. Kinder fanden das zum Teil nicht so toll, muss ich sagen. Vor allem, wenn sie halt vielleicht auch Taschengeld oder irgendwelche Geburtstagsgeschenke investiert hatten, um in diesem Spiel gewisse Möglichkeiten zu haben, auf einmal nimmt man ihnen das weg. Warum? Was man hätte machen können und machen müssen, ist zu sagen, okay, wir etablieren auch als Staat und so weiter Altersverifikationsmaßnahmen, indem man auch einigermaßen abgesichert sowas macht. Oder auch als Spielplattform entwickle ich solche Dinge. Um ja die Möglichkeit, dass sich Leute auch als Kinder ausgeben, zum Beispiel zu eliminieren. Also auch in diese Richtung. Ja, ganz wichtig, vor allem in diese Richtung auch. Und dann schaffe ich Bereiche, in denen es nur möglich ist, dass Kinder untereinander agieren. Und das muss halt keine harte Grenze sein. Das muss jetzt ja nicht das sein, kann Kinder bis 5 Jahre dürfen nur in dem Bereich und zwischen ab 5 Jahren bis 10, also bis unter 10 Jahren dann in dem Bereich und ab 10 Jahren in dem anderen Bereich, weil dann hast du halt vielleicht einen Spielkamerad, der ist halt dann leider schon ein paar Wochen vorher und mit dem kannst du dann auf einmal nicht mehr spielen und so weiter. Also sollte es da so Überlappungsbereiche vielleicht halt auch geben, dem du sagst, es gibt halt einen Bereich, der ist halt von 5 bis 8 und dann gibt es einen, der ist halt von 5 bis 10 und dann gibt es aber halt einen, der ist halt von 8 bis 12 oder 14. Oder bei Sachen, wo du direkter miteinander interagierst, also dann kann sein Altersunterschied von so und so vielen Jahren ist noch in Ordnung. Und auch da haben wir wiederum ja, Beispiel Sexualität, heute schon etablierte Mechanismen. Ja, ein 14-Jähriger mit einer 14-Jährige, die sind selbstbestimmt, die dürfen natürlich auch sich im sexuellen Bereich bewegen. Bin kein Jurist an der Stelle, sage ich auch wieder dazu, informiert euch gegebenenfalls, aber das ist mein bestes Verständnis davon. Nicht in Ordnung ist es aber, wenn ein 40-Jähriger halt mit einer 14-Jährigen halt interagiert in dieser Form. Möglich ist dann wieder aber der 15-Jährige mit der 14-Jährigen oder sowas. Ja, nur weil der eine schon früher Geburtstag hat oder sowas, eliminiert es nicht diese Möglichkeit. Und da gibt es gewisse weiche Vorgaben oder es gibt ja auch die schöne Sache, ab wann wird's creepy quasi, der Altersunterschied. Und da gibt's ja die Faustformel auch, wenn der andere das eigene Alter geteilt durch 2 plus 7 hat, dann ist das so die Grenze quasi. Also größer sollte der Altersunterschied nicht sein. Also Beispiel, ein 30-Jähriger, also geteilt durch 2 ist dann 15. Und wenn der mit einer 21-Jährigen irgendwie interagiert, dann ist das gerade so die Grenze, wo es vielleicht schon geht, aber drunter wäre es creepy, also seltsam, aber so 22 und 30, wenn zusammen interagieren, ist okay. Und das ist natürlich jetzt keine Rechtsnorm oder sonst was und das ist auch nicht an allen Stellen jetzt komplett wasserfest. Das ist jetzt nichts, was man als scharfe moralische Grenze oder sowas, aber es ist eine verdammt gute Orientierung. Diese Formel funktioniert verdammt gut. Müsst mal ausprobieren. In vielen Bereichen zumindest. Und solche Sachen könnte man ja etablieren. Ja, die kannst du ja machen, dass du sagen kannst, Eltern können für ihre Kinder Accounts einrichten und die geben ihr richtiges Alter an, die können das auch irgendwie nachweisen oder so weiter und dann sind sie legitimiert, in diesen Spielbereichen auch zu spielen. So wie wenn du halt im, manche Möbelhäuser haben solche Kinderbetreuungseinrichtungen und sowas, da sind ja auch gewisse Altersgrenzen. Da guckst du ja auch, dass du sagen kannst, da ist nicht auf einmal ein 30-Jähriger im Bällebad mit. Auch wenn die Spaß dabei hätten, aber die sollen halt die kleinen Kinder in Ruhe lassen. Oder halt jemand sein, der halt vom Personal entsprechend halt dann auch gewissen Regeln halt unterworfen ist oder kontrolliert. Das soll nicht irgendjemand sein. Kann man ja machen. Ist doch okay. Ja, das heißt, der Admin darf schon, aber der muss halt dann auch wiederum in einer gewissen Kontrolle unterliegen. Das könnte ich ja an vielen mehr Bereichen etablieren und das wäre viel passender, als einfach zu sagen, man sperrt dann auch für Kinder alles komplett oder man tut so, als ob quasi so ein Social-Media-Verbot für Kinder ja alle Probleme eliminiert, weil ja auch die Kinder müssen ja dann auf irgendwas ausweichen. Die haben ja trotzdem Bedürfnisse, die sie ja auf irgendeine andere Weise dann irgendwie bedienen müssen. Da können die Täter ja dann auch wieder drauf ausweichen. Also du eliminierst ja nicht das Grundproblem. Aber sichere Möglichkeiten auch zu schaffen, sowas auch zu melden, auch Mechanismen zu schaffen, die dem auch dann wirklich nachgehen, vielleicht Beweissicherungsverfahren, dass du sagen kannst, wenn so eine Meldung kommt, dann werden auch solche Chats irgendwie gelockt in dem Moment oder überprüft. Da kannst du einen Haufen Zeug machen, ist aber halt Aufwand, ist im Detail Aufwand, sich das alles zu überlegen. Ja, bitte Leute, fragt halt dann ein paar Neurodivergente, die sich auch tiefgehend in irgendwie so Materien gerne einarbeiten können und euch da umfassende Regelwerke bieten können, die auch noch überblicken. Hier wäre mein Ansatz. Neurotypische Scheitern und sowas, dann machen sie irgendwie einfachen Scheiß. Sorry, ist wieder Schubkastendenken an der Stelle, aber das ist mein Eindruck davon, dass sich es einfach viele Leute zu einfach machen und dann mit Pseudolösungen daherkommen, statt sich mit den tatsächlichen Themen auseinanderzusetzen. Thema Cybermobbing ist auch ein Punkt. Ja, es gibt Mobbing-Geschichten, wo auch Gleichaltrige untereinander sich natürlich Schaden zufügen können. Also, typisches Beispiel, irgendwelche problematischen Fotos, die dann halt irgendwie im sozialen Bereich halt irgendwie geteilt werden. Problem dabei ist, das, was ich im Online-Bereich habe, ist da vielleicht leichter möglich und so weiter. Gleichzeitig kann ich das natürlich auch in anderen Bereichen haben. Also die Idee zu sagen, ach, ich habe kein Online mehr, dann gibt's das nicht mehr. Ja klar, da hast du kein Cybermobbing mehr, da hast du halt Mobbing. Nicht besser. Also du kannst ja auch Mobbing betreiben, komplett ohne digitale Medien. Das war früher auch schon immer möglich. Das hat halt nur andere Formen angenommen. Wobei das zum Teil halt wenigstens Formen sind, die man vielleicht dann auch tatsächlich eher nachweisen könnte mit so Beweissicherungsverfahren. Und dann brauchst du aber wieder gute Mechanismen auch, um da halt irgendwie dazwischen zu gehen. Da ist nicht das Konzept von wegen Strafe ist so das Einzige. Ja, aber du musst halt vielleicht auch auf sozialen Ebenen dann anders da einwirken und vor allem halt auch Menschen eine Hilfe bieten, die sich halt gemobbt fühlen. Und das musst du nicht nur für den Cybermobbing-Bereich, das musst du auch für den anderen Bereich, der eigentlich das viel größere Spielfeld ist. Das heißt, ja, indem du Social Media da eliminierst, dann so zu tun, irgendwie du hättest damit Mobbing abgeschafft, ist völliger Schmarrn. Und ehrlich gesagt wird es auch den Opfern überhaupt nicht gerecht an der Stelle. Insofern mehr Mobbingbewusstsein, ja gerne, bitte. Und das darf auch sich im sozialen Bereich niederschlagen und das darf sich natürlich auch im digitalen Bereich niederschlagen, was man dann an Maßnahmen hat. Es gehört alles zusammen. Dann haben wir den großen Aspekt Suchtmechanismen, Dopamin. Ja, also, es gibt auch aus der entwicklungsneurologischen Sicht ja diese Geschichte mit Impulskontrolle, präfrontaler Kortex. Sind wir auch wieder beim Thema ADHS, wo das weniger gut ausgeprägt ist, wo man sagt, das ist eine Entwicklungsstörung. Also Kinder, die dann älter werden und so weiter, die entwickeln da nicht genügend Impulskontrolle, haben da eine Störung im präfrontalen Kortex. Entwickeln das vielleicht erst deutlich später oder dergleichen oder im gleichen Atemzug sagst du halt auch, naja, insofern müssen die Leute halt erst ein gewisses Alter erreichen, damit sie diese Suchtkontrolle dann auch haben, aber manche erreichen das nie. So, also müsstest du jetzt Menschen mit ADHS grundsätzlich einfach Social Media verbieten? Ist das die Alternative? Dann sind wir wieder bei ja so ableistischen Geschichten oder dass du sagst, ja, Menschen mit ADHS können damit einfach schlechter umgehen, die dürfen das nicht benutzen. Gleichzeitig sind es aber vielleicht Menschen, die profitieren sehr stark davon. Also es kann auch Teil, und da bist du aber auch nicht nur bei ADHS, sondern vielleicht auch bei Autismus und anderen Sachen, es kann auch Teil der Regulation sein, sowas gezielt zu verwenden. Es kann auch Teil deiner Überlebensstrategie sein, dich mit anderen über Social Media zu connecten und zu verknüpfen oder da auch von anderen Betroffenen Impulse zu bekommen, woraus du dann lernst, dass du dich nicht falsch fühlst. Und das ist ein großer Effekt, den wir in diesem gesamten Bereich erfahren haben, als gerade mit Covid, wo sich viele darauf zurückgezogen haben, wo auch manche Social-Media-Formate dann größer wurden, wo auch mehr da aktiv wurden, wo es auch mehr Leute gab, die auf einmal aus der Situation heraus einen größeren Leidensdruck hatten, dass dann auch diese Erkenntnis befördert hat und sich da einfach viel mehr Connection und viel mehr Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass es sowas wie Neurodivergenz gibt. Social Media hat da einen großen, guten Beitrag geleistet, auch wenn ja in Randbereichen da auch Sachen nicht so toll sind und da viel kritisiert wird. Aber nach allem, was ich an Erfahrung gemacht habe diesbezüglich, hat das auch sehr große Vorteile gebracht. Und das ist auf unterschiedlichen Plattformen natürlich ja auch verschieden. Also sowas wie TikTok ist vielleicht ein bisschen weniger geeignet, weil es halt sehr kurz ist. Sowas wie YouTube ist vielleicht besser geeignet, um komplexe Inhalte darzustellen. Das kann man differenziert betrachten an der Stelle. Aber ist es bei Weitem nicht so, dass du sagen kannst, Neurodivergente oder sowas, für die ist das dann viel schädlicher und denen müsstest du es dann länger verbieten. Und andere, die eine bessere Impulskontrolle haben, denen kannst du es ja früher erlauben. So gehen wir ja bei anderen Sachen auch nicht um. Also das ist halt auch sehr schwierig und dann wäre es doch eigentlich sinnvoller zu sagen, naja, solche Social Media müssen auch so gestaltet sein, dass sie eben nicht so stark suchtfördernd sind. So. Ja, ist ein schwieriger, komplizierter Eingriff in die Mechanik von solchen Medien. Wenn ich als Staat mich aber hinstelle und sage, ich verbiete sowas, ist das auch ein massiver Eingriff, aber halt an anderer Stelle. Das eine Mal greifst du massiv in das Sozialleben von einer jüngeren Generation ein, die sich nicht wehren kann. Würde ich in die Mechanik von diesen Sachen eingreifen, würde ich massiv in die Geschäftsmodelle von großen Konzernen eingreifen, die sich wehren können. Und das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Die wehren sich. Die Kinder und Jugendliche haben erstmal nicht die Möglichkeit, sich zu wehren. Spoiler, irgendwann kommen die in ein Alter, wo die auch wählen dürfen. Es wird Auswirkungen haben. Vielleicht noch nicht mal irgendwie, dass exakt diese Parteien dann abgestraft werden, aber sowas hinterlässt Spuren, sowas hat Langzeitfolgen. Und in 20 Jahren heißt es dann, oh, wir wissen gar nicht, wieso die Jugendlichen heute irgendwie so komisch irgendwie sagen können. Ja, weil du das nicht überblicken kannst oder nicht überblicken willst an der Stelle und dann sagst, findest du einen neuen Sündenbock an der Stelle. Aber du hast es vielleicht selber verursacht. Ja, und der große Aspekt Entlastung der Eltern, ich hatte es schon angesprochen, irgendwie, ja, viele Eltern fühlen sich überfordert. Herzlichen Glückwunsch. Es ist okay, wenn ihr euch überfordert fühlt. Es ist auch okay, dass ihr euch dann Hilfe sucht. Es ist auch okay, dass ein Staat Eltern, die sich überfordert fühlen, Hilfe anbieten. Es ist auch okay, die Kinder zu fragen. Und es wäre total okay, wenn es irgendwelche Einrichtungen gäbe, sei es nun Schule oder Jugendzentren oder sowas, wo man gezielt auch Eltern mit an die Hand nimmt und sagt, jetzt passt mal auf, wir zeigen euch mal, was da Sachen sind. Da hast du jemanden, der das noch ein bisschen anleitet und macht, dass dort in dem auch für die Eltern sicheren Rahmen, ja, oft brauchen eher die Eltern den sicheren Rahmen, dass die mal ein bisschen gezeigt kriegen, was Kinder und Jugendliche so machen und das auch gar nicht vielleicht die eigenen Kinder und Jugendliche sind, sondern vielleicht ein paar andere. Da ist dieses Konfliktpotenzial, was ich vielleicht schon aufgebaut habe, manchmal dann rausgenommen und dann kannst du daraus lernen. Dann kriegst du mal gezeigt, was es da für interessante Sachen gibt, also für Kinder interessante Sachen und kannst dann mit dieser Kompetenz vielleicht auch mit deinen eigenen Kindern besser umgehen. Die Möglichkeit dann durch pauschale Verbote sowas zu ersetzen, ist immer nur der zweit- oder dritt- oder ja, viertbeste Weg. Also du kannst natürlich sowas, statt dich intensiv mit auseinanderzusetzen und die Kompetenz zu erwerben, das mit Verboten lösen. Gleichzeitig bedeutet das, du bist in deiner Kompetenz komplett gescheitert. Nur dann macht ein Verbot überhaupt entfernt Sinn. Du bist gescheitert als Eltern, du bist gescheitert als ältere Generation. Wenn du forderst, das muss pauschal verboten werden, gestehst du dir ein, dass du gescheitert bist und auch keinen Weg daraus siehst oder auch nicht bereit bist, da einen Weg rauszufinden. Das ist jetzt hart für einige, aber es ist nur eine Notlösung und das ist genauso in vielen anderen Bereichen. Klare Verbote und klare Restriktionen oder sowas sind immer nur eine Ausflucht, weil man es nicht besser hingekriegt hat. Das kann ein völlig legitimes Eingeständnis sein, dass man sagen kann, ich krieg's leider nicht besser hin, ich muss es jetzt pauschal verbieten. Ja, sich vorher nicht zu bemühen, wäre aber aus meiner Sicht problematisch. Und in jedem Fall ist es halt wirklich ein Eingeständnis, dass man mit etwas Neuem, was zweifellos aus dieser Welt nicht mehr einfach verschwinden wird, einfach überfordert ist und da nicht mehr hinterhergekommen ist. Mal im Prinzip an wichtigen Stellen da aus der Kurve gefallen ist, die diese Welt in ihrer jetzigen Form ebenso hat. Dann kann man natürlich argumentieren, dass man sagt, naja, also wenn ich davon ausgehe, dass es Schäden verursacht, Social Media, das ist ja eine Unterstellung erstmal, aber wenn ich davon ausgehe, dann ist es ja besser quasi durch das Verbot schon was zu bewirken und bevor ich dann später irgendwas reparieren muss oder sowas. Da müsste man aber sagen, dann unterbinden wir Social Media insgesamt, also auch für Erwachsene und so weiter, weil nur weil die Leute 18 sind, ist das Problem ja da nicht weg. Oder ich gehe halt ins Detail rein und sage wirklich, Social Media muss halt so gestaltet sein, dass es vielleicht für alle einigermaßen sicher annehmbar ist. Das sind die zwei Alternativen, die ich da sehe. Abgesehen davon ist das so halt auch nicht klar belegt, in dieser pauschalen Weise. Und darum geht's mir eigentlich, dieses sehr pauschale, sehr strikte, dass man wirklich sagt, nee, das muss gesamt verboten sein und so weiter. Das ist kritisch. Brauchen wir für soziale Entwicklung Offline-Räume? Ist das entwicklungspsychologisch wichtig? Kann man argumentieren? Ja, es ist wichtig. Da gibt es auch durchaus Dinge, an die man sich da dranhängen kann. Gleichzeitig ist ja aber oft der digitale Raum das, was dann vielleicht auch ein direktes Treffen erst ermöglicht. Muss man auch sagen. Also ich meine, früher, wir hatten zumindest Telefon, mit dem wir uns verabredet haben. War aber zum Teil auch schwierig. Ja, weil wann erwischte die Leute wo wie? Die hatten kein Handy oder sowas. Also auch ist ein Handy, um Leute halt irgendwie zu erreichen zu können, aber auch mit Nachrichten erreichen zu können. Ist heute ein wichtiges Kommunikationsmittel und auch auf der Ebene gibt es soziales Miteinander. Also das zu negieren, dass ich mit Textnachrichten, Sprachnachrichten oder auch innerhalb von Computerspielen ein soziales Miteinander hätte, Also wäre ein völlig blödsinniges Argument. Wer so argumentiert, der hat das Prinzip halt nicht verstanden. Der ist an der Stelle halt, fehlt ihm die Kompetenz. Okay, zu sagen, wir brauchen andere Sachen deswegen nicht, wäre aber auch falsch. Du brauchst schon beides, aber es ist für manche Leute halt weniger zugänglich. Und wenn du jetzt eben halt wieder an Randgruppen dran denkst, also es gab bei der Serie Little Britain irgendwie, gab es immer The Only Gay in the Village. Mit sozialen Randgruppen meine ich zum Beispiel eben Leute, die ja aufgrund ihrer Geschlechtsidentität aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung oder vielleicht auch aufgrund ihrer sonstigen Hobbys oder Sachen halt irgendwie sich in ihrem Umkreis halt irgendwie isoliert fühlen. Also typisches Problem ist, du wohnst vielleicht halt nicht in einer großen Stadt, sondern du wohnst halt irgendwo im Land, auf dem Land. Der fährt irgendwie dreimal am Tag einen Bus. Deine Hauptsozialkontakte sind irgendwie in der Schule. Und ansonsten hast du halt im Umkreis irgendwie 4, 5 Leute oder sowas, die du mit dem Fahrrad irgendwie selber besuchen kannst autark. Aber die haben vielleicht halt andere Interessen als du. Da ist halt keiner dabei, der schwul ist. Da ist auch keiner dabei, der vielleicht halt im Rollstuhl sitzt, wenn dir das passiert. Gleichzeitig bist du dadurch vielleicht halt auch gehemmt, aber soziale digitale Medien bieten dir auf einmal jetzt die Möglichkeit, auch mit anderen Leuten in Kontakt zu sein. Oder wenn du halt gehbehindert bist, also faktisch wirklich im Rollstuhl sitzt, kannst du auf einmal gleichwertig trotzdem mit anderen an Computerspielen teilnehmen. Kannst da Welten erforschen, mit denen gleichwertig interagieren. Du hast dort kein Defizit. Ja, du fällst dort nicht irgendwie aus dem Rahmen oder auf oder dergleichen. Du kannst dort funktionieren. Das ist eine total wichtige Sache. Und deswegen ist es gerade für diese ganzen Randbereiche, und das müssten wir im Detail angucken, wir würden wahrscheinlich auf viele verschiedene Aspekte da kommen, also Dutzende von Gruppen und Bereiche, die jede für sich halt sehr klein sind, aber in der Menge, der Gesamtmenge quasi dieser Randgruppen, ist es halt eine riesige Anzahl. Also ich würde unterstellen, dass wahrscheinlich ein Drittel der Bevölkerung mindestens sich irgendeiner Randgruppe in irgendeiner Form halt irgendwie zugehörig fühlen würde. Müsste ich mal recherchieren genauer. Ich habe nur so halb solche Statistiken im Kopf, aber Randgruppen oder auch, ja, es gibt sowas Ähnliches wie bei seltene Erkrankungen quasi, die vielleicht nur 100 Leute oder weniger betreffen, aber insgesamt sind sehr viele Leute an seltenen Erkrankungen erkrankt. Also da geht's halt wirklich in den Millionenbereich hinein. Einfach durch diese schiere Menge an verschiedenen Dingen, die es da halt gibt. Und so könntest du es mit Randgruppen halt auch sehen und sagen, es gibt ganz verschiedene Gründe, wieso du einer Randgruppe angehören kannst. Aber über soziale Medien kannst du dich vernetzen, weil es halt weltweit halt doch eine große Anzahl an Leuten gibt. Über soziale Medien bist du nicht ortsgebunden. Du musst nicht in deinem Dorf jemand finden. Du kannst auch jemand aus Australien finden, dann musst du halt Englisch können. Hey, eine neue Kompetenz, dann kannst du digital mit jemand aus Australien kommunizieren. Hilft dir vielleicht später im Beruf auch an der Stelle. Aber du findest da auf einmal Gleichgesinnte oder andere Leute und fühlst dich halt nicht so isoliert und alleine. Total wichtiger Raum. Insofern, ja, dort, wo es praktische Möglichkeiten gibt, direkt zusammenzutreffen, um was zu tun, ist das toll. Und das sollte auch durchaus gestärkt werden. Das kann aber auch über soziale Medien wiederum gestärkt werden. Gleichzeitig sollte man aber nicht davon ausgehen, dass das alleinig alles erfüllen kann, sondern das scheitert einfach an vielen Dingen. Und dann ist halt das große Ding, dass man wirklich sagt, irgendwie werden durch irgendwie so soziale Medien irgendwelche Normen verletzt. Also ja, da geht es um diese große Konformität, kulturelle Erwartungen und so weiter. Und natürlich kann man das in Social Media immer wieder finden. Da sind auf einmal dann Sachen irgendwie relevant, die halt in der Realität problematisch sind. Aber es ist Teil der Auseinandersetzung und Teil des Lernprozesses, Teil des gesellschaftlichen Diskurses, das zu lernen. Und das Hauptproblem ist eben halt, dass Eltern oder auch generell eine ältere Generation oft so wenig angekoppelt ist an diese sozialen Medien, dort so wenig selber aktiv ist, das so wenig versteht, dass es halt auch mit der jüngeren Generation so wenig in Kontakt ist, dass eben die wichtigen Aspekte, was so, ja, vielleicht auch Moral oder Lebenserkenntnisse oder Umgang mit Dingen oder anderen Menschen angeht, nicht vermittelt werden können. Also der eigentliche Bruch ist quasi, dass halt da die ältere Generation rausfliegt und nicht in der Lage ist, dort mitzuagieren und deswegen auch ihre wichtigen Sachen halt dort ja der neuen Generation gar nicht mitgeben kann. Diese Unfähigkeit, das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber deswegen zu sagen, wir eliminieren eine moderne Entwicklung, funktioniert halt nicht. Die kriegst du halt nicht, außer du machst halt Radikalsverbote in einem völlig autoritären System halt irgendwie so, wie du halt früher Bücher verbrannt hast. Ja, auch eine Methode gewesen, wie du im Prinzip sowas halt eliminieren konntest. Du verbrennst das, du eliminierst das, du verbietest Social Media. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Was ist Social Media eigentlich? Was ist Social Media? Und ich habe mich echt damit auseinandergesetzt. Ich habe echt, es gibt so eine ja grobe Idee davon, was es vielleicht so sein könnte. Und jeder sagt dann erstmal, also wenn man ein bisschen älter ist, ja, Facebook ist Social Media. Ja, die Jüngeren würden Facebook, für die ist das nicht wichtig, die haben halt dann sowas wie Instagram oder halt TikTok. Oder verschiedene andere Dinge, die ich wahrscheinlich auch noch gar nicht kenne. Ja, wir haben auf der anderen Seite sowas wie Twitter oder X, wobei das ja auch schon wieder politisch etwas gekapert ist. YouTube ist ein großer Bereich. Aber YouTube gleichzeitig, würde ich auch wiederum sagen, ist massiv eigentlich eine Plattform, über die du sehr, sehr, sehr viel Wissen dir auch aneignen kannst. Zum Teil auch sehr gutes und sehr fundiertes Wissen. Und YouTube hat sich darauf auch spezialisiert. Das heißt, wenn du YouTube-Videos hochlädst, geht ein großer Bereich dieser ganzen Dinge, die du da ausfüllst und so weiter, über die Fragen, ja, welche Aspekte von Wissen werden da wo an welcher Stelle eigentlich vermittelt? Um welche Themen geht's da? Das ist der Kern, wie YouTube gut funktioniert, wenn du das machen willst. Wenn du einen YouTube-Kanal aufbauen willst, der wichtig ist, dann musst du diese inhaltlichen Aspekte bedienen können. Dann vernetzt YouTube dich gut, dann hast du da mehr Erfolg. Das heißt nicht, dass du nicht vielleicht auch anders Erfolg haben kannst durch irgendwelche Sensationssachen, dass das nicht genauso auch begleitend wichtig ist. Also das keine Frage. Es gibt auch Comedy-Bereiche oder sonstige Sachen, die gut laufen. Aber YouTube selber in seinem Kern hat einen massiven Drang oder eine massive Ausrichtung im Sinne von Wissensvermittlung. Und wenn du dich ein bisschen für solche Sachen interessierst, findest du da sehr viele Dinge drin. Wenn du dich gar nicht dafür interessierst, dann kannst du sie auch vermeiden. Wenn dein YouTube-Account dir lauter Schmarrn anzeigt, bist du wahrscheinlich auch ein Stück weit selber dran schuld. Jetzt könntest du natürlich sagen, oh, die armen Jugendlichen und so weiter, aber es wäre natürlich möglich, das auch nochmal stärker zu steuern. Und ein Großteil dessen macht YouTube ja bereits selber. Also du kannst YouTube mit einem Kinder-Account anders nutzen oder wirst es anders nutzen und wirst es anders sehen als mit einem Erwachsenen-Account. Hier könnte man mehr Mechanismen etablieren. Das wäre eigentlich das Zielführende. Aber jetzt mal ehrlich, ihr hört gerade hier einen Podcast. Ist Podcast Social Media? Denkt mal kurz drüber nach. Ihr würdet intuitiv wahrscheinlich erstmal sagen, nein, Podcast ist doch kein Social Media. Sagen kann, warum nicht? Ja, ich kann mich hier hinsetzen, kann irgendwelches Zeug reden, selber, also als Pro-User, sagt man auch gerne, oder als ein ja, ich bin nicht direkt nur Produzent, ich bin ja auch irgendwie Benutzer von anderen Podcasts, ja auch interagiert, aber es ist halt ein bisschen klarer von der Rollenverteilung. Aber ich kann hier eigentlich als eine Privatperson ohne eine restriktive Kontrolle Dinge behaupten. Das könnte man auch in anderen Bereichen. Das kann man im Comedy-Bereich machen, das kann man aber auch, man kann auch einen politischen Podcast machen, man kann irgendwelche ideologischen, religiösen Podcasts machen und dergleichen. Gibt's wahrscheinlich auch alle. Ich habe noch nicht alle Varianten davon gesucht. Mich haben eher die Wissenspodcasts oder sowas interessiert. Ist alles möglich. Können einfach auch Leute konsumieren. Das können auch Kinder konsumieren. Diesen Podcast können über verschiedene Plattformen und so weiter auch Kinder konsumieren. Selbst wenn es vielleicht in Spotify dann irgendwie restriktiert ist oder sowas, können über anderen Wege, können es auch Kinder hören. Hallo, liebe Kinder. Ich hoffe, es ist nicht so spät und ihr hört das nicht irgendwie spät nachts, sondern seid jetzt im Bett. Haha. Nein, aber es ist ja Teil des Prozesses. Das akzeptieren wir aber genauso wie Kinder auch irgendwelche, ja, zum Teil Hörbücher hören können. Ich überlege, ob es da irgendwie Restriktionen gibt, aber sie können zumindest irgendwelche Krimis lesen. Und sei es in der Bücherei halt, wo sie sich halt in die Erwachsenenabteilung mit den Krimis schleichen. Ja, das ist möglich. Da sehen wir es nicht problematisch. Warum nicht? Ja, das ist genauso ein Unterschied halt. Also man kann nicht jeder Social-Media-Aspekt, also nicht alles, was man unter Social-Media abfassen könnte, empfinden wir als gleichermaßen problematisch. Warum nicht? Und warum ist das Argument dann, wir müssen Social-Media verbieten und nicht, warum müssen wir nicht diesen Aspekt aus Social-Media, den wir problematisch finden, stärker in Blick nehmen und da bessere Mechanismen entwickeln. Warum ist das nicht das Argument? Ja, es ist nicht so eine schöne Schlagzeile halt wahrscheinlich, ne? Also so politisch oder für die Presse ist es halt nicht so schön trivial greifbar, aber es wäre das Sinnvollere. Und genauso könnte man auch sagen, Wikipedia ist ein Social-Media-Bereich. Da können auch alle möglichen Leute alles Mögliche reinschreiben und jeder kann es irgendwie lesen. Ja, aber empfinden wir es als hochproblematisch? Nein, wir sagen halt eher, man muss sich halt kritisch damit auseinandersetzen können. Aber deswegen verbieten wir nicht Kindern irgendwie Wikipedia zu benutzen, sondern inzwischen, zum Glück muss ich sagen, ist es so, dass man selbst in der Schule halt lernt, sich auch mal über Wikipedia und so weiter mit irgendwelchen Themen zu befassen. Herzlichen Glückwunsch, das ist gut. Das hat aber auch ja 15 Jahre gedauert, bis man überhaupt sich so langsam da in diese Richtung irgendwie entwickelt hat. Ja, eigentlich hat schon länger gedauert. Und wann gibt's Wikipedia? Ich glaube, wir reden eher von 20 oder 25 Jahren, dass es gedauert hat. Also das heißt, Social Media per se pauschal zu verbieten, wäre schon mal der völlige Blödsinn und geht auch komplett am Thema vorbei. Spezifische Aspekte in spezifischen Medienbereichen von Social Media, also die man Social Media zuschreiben könnte, genauer anzugehen und da vielleicht Einzelaspekte drin vielleicht sogar zu verbieten oder gewisse Mechanismen irgendwie zu etablieren. Ja, das wäre viel sinnvoller. Gleichzeitig müssen wir im Blick behalten, es ist halt keine ganz scharfe Definition. Es hindert einen großen Konzern nichts daran, zu sagen, aha, ihr habt jetzt verschiedene Dinge verboten, jetzt schaffe ich ein neues Medium, was eure bisherigen Regelungen geschickt umschifft und einfach ein neues Medium aufmacht, das halt dann auch populär ist. Ja, es gab eine Weile Clubhouse, da sind irgendwie so Live-Audio-Diskussionen gelaufen, war mal totaler Hype, ist wieder verschwunden und so weiter, aber es kann jederzeit irgendwo wieder ein neuer Hype entstehen. Und gerade getrieben durch ein Verbot und Ausweichbewegungen und die Interessen von großen Konzernen oder auch die Interessen von großen Teilen einer Bevölkerung, kann sowas ganz schnell leicht passieren. Und je unspezifischer ich dann mein Verbot erlassen habe, je unspezifischer ich genau auf das eingegangen bin, was ich eigentlich erreichen wollte, umso leichter ist es, eine Ausweichbewegung dann zu haben, die den gleichen Mist, den ich eigentlich damit verbieten wollte, mir wieder liefert. Und deswegen, das ist eigentlich mit das stärkste Argument zu sagen, statt so pauschalen Verboten, ist es wichtig, in die Details reinzugehen, sich mit den Details kompetent auseinanderzusetzen, sich auch mit der Bevölkerung, die man da legitimieren will, also die Kinder und Jugendliche, auch auseinanderzusetzen und zu gucken, was haben die für Bedürfnisse, dass du einerseits durch entsprechende Angebote deren Bedürfnis auch weiterhin möglichst komplett bedienst. Das ist essentiell, sonst weichen die aus oder versuchen das irgendwo zu untergraben oder gehen in den Untergrund und dann verlierst du komplett die Kontrolle, kriminalisierst das, hast Prohibition, hast Riesenverwerfungen und riesenneue Probleme. Das heißt, deren Bedürfnisse musst du möglichst bedienen. Dazu musst du sie verstehen, dazu musst du dich mit auseinandersetzen, dazu musst du kompetent werden in den Bereichen. Gleichzeitig musst du ganz kritisch hingucken, was sind die Gründe, wieso ich möglicherweise was vielleicht verbieten will oder was sehe ich als besonders problematisch an und musst hier ins Detail reingehen, musst sagen, wie kann ich möglichst zielgenau am Ursprung hier Mechanismen einbauen oder auch in kleinteiligen Bereichen im Detail für bestimmte Sachen vielleicht sogar Verbote erwirken, um eine Möglichkeit zu schaffen, diese Probleme und Gefahren da rauszunehmen. Also wie kannst du spezifisch darauf agieren, um zu verhindern, dass es irgendwelche Ausweichreaktionen gibt, wo dann die problematischen Sachen doch wieder drin sind. Wenn du die problematischen Kernbereiche adressierst, kann es keine Ausweichbewegung geben, weil die sind dann automatisch wieder in dem neuen Medium und den neuen Möglichkeiten mit adressiert. Gleichzeitig wollen auch deine Benutzer, die Kinder und Jugendlichen, nicht ausweichen, weil ihre Bedürfnisse weiterhin ja durch ein weiter bestehendes Angebot bedient werden. Und du hast aus dem ganzen Problem die Luft rausgelassen. Das wäre das wirklich Sinnvolle. Bedeutet Kompetenz, 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 Kompetenz. Bedeutet sich selber mit den Dingen auseinandersetzen, sich zeigen lassen von denen, die kompetent sind und Jugendliche und Kinder sind kompetenter in dem Social-Media-Bereich. Ist so. Fakt. Die haben vielleicht Defizite noch bei anderen Sachen. Die wissen noch nicht so viel über die Welt. Die haben noch nicht so viel Scheiß erlebt. Die haben vielleicht noch andere Dinge, von denen sie profitieren können, von der älteren Generation, die man da mitkriegen kann. Aber die musst du überreichen über die Social-Media-Bereiche. Das heißt, das Beste, was du machen kannst eigentlich, um die junge Generation da irgendwie mitzunehmen, mach dir selber einen Social-Media-Account. Ja, okay, lass dir zeigen von deinen Kindern, wie es geht, wie man das vielleicht bedient an der Stelle. Oder lass dir zumindest von ihnen zeigen, was sie da toll finden oder was sie an Sachen haben und zeig ihnen, was du da drin irgendwie toll findest, aber auch, was du problematisch findest und kritisch findest und erkläre ihnen, warum du persönlich es kritisch findest. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Rat an an der Stelle, denken da weiter drüber nach und entwickeln eine Kompetenz. So, das war jetzt ein großer Bogen und ein großes Special. Ich habe zum Glück nicht auf die Uhr geguckt, sonst wäre ich hinten umgefallen. Und ja, wir machen auch wieder kürzere Episoden, aber dieses Thema lag mir wirklich am Herzen, das überhaupt mal zu behandeln, weil ich denke, es ist wichtig. Und es ist gerade eben halt auch aus dem Aspekt Neurodivergenz, Randgruppen und dergleichen extrem wichtig. Und es ist ein gesellschaftlicher Diskurs, den wir führen, dem ich mich auch nicht verschließen will an dieser Stelle. Insofern vielen Dank, falls ihr es ganz angehört habt, falls ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt und falls ihr auch bereit seid, euch hier mit Kompetenz und den konkreten Details auseinanderzusetzen. Seid ihr neurodivergent, habt ihr vielleicht bessere Anlagen dazu, das auch zu tun. Dann muss man vielleicht aber auch ein paar Neurotypische mitnehmen auf dem Weg und ihnen das schonend beibringen, quasi wo da die Probleme und Defizite liegen, wenn man einfach nur pauschal irgendwas verbietet. Das war's für heute jetzt mal endlich. Schön, dass ihr dabei wart und in den nächsten Episoden wird es dann wieder ein bisschen kürzer, denke ich mal. Wir sehen uns, wir hören uns bei der nächsten Episode.